Hier ist das Universum, der Podcast, in dem Ruth und Florian über das Universum sprechen. Mit Ruth.
Und mit Florian.
Und heute außerdem von Anfang an mit Evi. Hallo Evi.
Hallo.
Weil es heute eine besondere Folge mit einem besonderen Thema gibt, über das Evi erzählen wird, aber das verraten wir noch nicht, beziehungsweise das ist wurscht, weil wir haben es eigentlich in der letzten Folge schon verraten, was das Besondere an der Folge ist, aber für die, die die letzte nicht gehört haben sollten, tun wir einfach so, als wäre es ein großes Geheimnis, was Evi für eine tolle Geschichte erzählen wird, und machen bis dahin das, was wir sonst auch machen, nämlich Podcast über diverse Dinge. Wollen wir noch über unseren tollen Auftritt in Leoben sprechen, Ruth, oder machen wir das in der nächsten Folge?
Moment. Ach so, ja, stimmt. Das war schon wieder so lange her. Es ist so viel passiert in der Woche.
Ich weiß nicht, was wir genau erzählen wollen, wie ausführlich wir erzählen wollen oder ob wir da nochmal auftreten wollen.
Nein, es waren alle sehr lieb zu uns.
Ja, das stimmt, es waren alle sehr lieb zu uns.
Aber und es waren alle wahnsinnig begeistert.
Ja, und das ist ja quasi eigentlich, ich meine, es war so eine Veranstaltung, was waren das genau, das Zielgruppe Lehrerinnen, Lehrer?
Ja, das war hauptsächlich für Lehrkräfte. Der MINT-Kongress in Leoben ist die Veranstaltung, falls ihr euch mit dem Geschwafel von Florian jetzt überhaupt nicht mehr auskennt. Ja, wir waren beide auf dem MINT-Kongress in Leoben, das ist in der Steiermark in Österreich. Und das war das erste Mal, dass die Veranstaltung stattgefunden hat. Sie war sehr erfolgreich anscheinend, haben Leute zu uns gesagt, ja. Und es wird ein nächstes Mal geben und vielleicht kommen wir dann wieder.
Ja, ich fand es nur ein bisschen bedenklich, wenn man das Wort verwenden möchte.
Verschiedenerlei Hinsicht.
Nein, aber dass alle gerade uns so gelobt haben, wir haben jetzt da, wir waren schon gut, das kann man jetzt auch nicht sagen, dass wir einen Blödsinn gemacht hätten oder schlecht gewesen wären, aber es war jetzt nicht so, dass wir da jetzt die Mega-Show abgeliefert hätten hier mit Special Effects und diesen und jenen und dass dann trotzdem alles so begeistert sind. Wir freuen uns natürlich, weil wenn uns wer lobt, finden wir das super. Aber ja, wie muss dann der Status quo ausschauen, wenn wir so begeisternd sind? Mhm. Das war, fand ich, ein bisschen nachdenkenswert.
Tust du jetzt tief stapeln?
Nein. Nein, nicht wirklich.
Man muss leider wirklich zugeben, dass wir nicht wahnsinnig gut vorbereitet waren. Also wir waren vorbereitet, aber wir haben nicht jetzt irgendwie ewig viel Zeit damit verbracht.
Ja, ein bisschen Zeit
das
schon.
Das Thema vorzubereiten, ein bisschen schon, aber
wir
halt.
Wir haben schon vorbereitet, aber ja, wenn wir jetzt quasi das Gegenteil vom Tiefstapeln machen wollen, sondern Hochstapeln, wir können das halt auch gut, was wir machen. Das will ich jetzt gar nicht bestreiten, aber wie gesagt, es war jetzt nicht sowas wie eine Science Master Show oder unsere Universum Bühnenshow. Wir haben halt da einen Vortrag gehalten und trotzdem haben die Leute das alles so für meinen Geschmack so ein bisschen ja, fast zu sehr begeisternd aufgenommen. Weil es ja eigentlich
war jetzt, das Thema einfach toll.
Ja, das auch, das sowieso. Aber es ging um Asteroidenbergbau und Frauen in der Naturwissenschaft.
Von Asteroiden und Menschen. Genau. Ja, tatsächlich.
Genau, wir müssen mehr Frauen in die Bergwerke schicken. Das war die Konklusio.
Ich glaube einfach, dass es also halt einfach die Art und Weise, wie wir unseren Beruf betreiben, schon ein bisschen eine spezielle ist. Also, dass halt Leute auf so Konferenzen normalerweise ein bisschen, wie soll man sagen, förmlicheres gewohnt sind. Und wenn da halt dann jetzt irgendwie Leute oben stehen, die sagen, hallo, und heute reden wir über Bling im Weltraum, und dann kommt ein Bild von einem Rapper, dann ist es vielleicht irgendwie so, wow, ganz was Neues. Und dann sind Leute irgendwie dankbar, dass man mal einfach so als normaler Mensch, sage ich jetzt mal, unter Anführungszeichen, auf der Bühne steht. Also nicht, dass sonst nur Reptiloide auf der Bühne waren, das nicht, aber na, dieses förmliche Art des Frontalvortrags, wo man ganz ernsthaft auf der Bühne steht, weil man ja ernsthafte Wissenschaft rüberbringt, das ist halt irgendwie so das Normale und das machen wir halt nicht. Und das ist, glaube ich, immer noch was Besonderes irgendwie.
Ja, also es war eine nette Konferenz und es waren nette Leute alles, aber ich bin gespannt, wie es dann bei der nächsten Ausgabe dieser Konferenz aussehen wird, ob wir dann auch wieder dabei sein werden. Aber ja, prinzipiell war es eine schöne Idee, sowas zu machen. Und ja, das war eine interessante Erfahrung dort.
Ja, und ich habe auch gelernt, dass die Rektoren von der Montanuni Leoben mit eurer Magnifizienz angesprochen
werden. Das werden alle Rektoren so angesprochen.
Was?
Ja, das ist so, die haben alle so Titel da.
Also nicht, dass ich ja nicht ein paar Jahre an der Uni verbracht hätte, ne? Aber
hast nie mit dem Rektor reden dürfen.
Doch, ich habe sogar mal auf Latein mit dem Rektor geredet.
Nein, Magnifizienz ist der die Anredeform für einen Rektor von der Uni.
Aber ich habe das noch nie jemanden quasi so richtig verwenden gehört. Das war für mich ein bisschen, ja, Neuland.
Der Stellvertreter, sagt Wikipedia, die Stellvertreter der Rektoren werden als Honorabilis angesprochen.
Also die sind noch nicht magnificent, aber zumindest honorabel. Das ist ja, das ist der erste Schritt.
Ja, ja, mal schauen, vielleicht wirst du mal Rektor.
Ja. Ihr könnt mich auch einfach so mit eurer Magnifizienz Star-Astronomin anreden, wenn ihr möchtet. Ich habe nichts dagegen.
Ich weiß nicht, ob ich das möchte. Aber wir bleiben jetzt aber bei der Raumfahrt. Wir bleiben nicht dort, weil wir waren ja noch gar nicht dort. Wir kommen zur Raumfahrt, weil die ist ja das Folgenthema heute. Und ich habe mir, bevor Evi drankommt, zwei ganz kurze Themen ausgesucht, nämlich Adler 2. Du, Ruth, weißt, wer Adler 1 ist. Da haben wir schon drüber gesprochen. Evi, kennst du Adler 1? Oder Adler 2?
Nein, also Adler 2 ist mir schon ein Begriff, aber Adler 1, muss ich es zugeben, habe ich verpasst. Ja,
ja, ich glaube Adler 1 ist das gleiche wie Adler 2, nur früher dran. Das ist ein Satellit, ein österreichischer Satellit, der den
klingenden
Namen Adler trägt. Ich meine, ja.
Es hätten auch Sissi und Franz sein können. Das
ja, ja, okay, Geschlechter geht's immer, da hast du recht. Aber in dem Fall war es der Adler. So ein Mini-Cube-Set war das. Und da ist das, also Adler 1 war ein Mini-Cube-Set, Adler 2 ist auch so ein Mini-Cube-Set. 11 Kilogramm schwer, das Teil. Und soll Weltraummüll detektieren.
Mit seinen Adleraugen, ne?
Vermutlich, ja. Und wird vom österreichischen Weltraumforum organisiert. Das österreichische Weltraumforum ist verantwortlich für die Mission und ist jetzt mit einer Falcon 9 Rakete von SpaceX geflogen worden ins Weltall am 15. April. Wenn ich es richtig notiert habe. Wer gern sehen möchte, wie das ausschaut, man sieht den Adler nicht, man sieht nur die Rakete, kann sich das im Internet anschauen, verlinken wir in den Shownotes. Jedenfalls hat dieses Teil den Austrian Particle Impact Detector, heißt das, APIT, ja.
Ach so, ich habe mir gedacht, Adler ist das Akronym, ist
nein, gar nein, kein eh Akronym. Nicht. Doch, doch, aber es ist das Gerät, die Geräte haben ja auch Akronyme. Adler heißt, glaube ich, einfach ja, Adler. Ja, aber das Gerät ist der Austrian Particle Impact Detector, also entweder er detektiert österreichische Partikel österreichische oder es ist ein österreichischer Partikel Detector, weiß man nicht. Der soll halt da ja Particles detekten, wie der Name sagt. Und das wird das Adler 2 Teil machen in Zukunft und wir werden sehen, ob es relevante Ergebnisse gibt. Werden wir darüber berichten. Bisschen interessanter und mehr Medienaufmerksamkeit als Adler 2 hat das Starship bekommen. Hast du das gesehen, Ruth?
Ich habe es nicht live gesehen, weil ich gerade beschäftigt war. Aber ich habe es natürlich von allen Seiten her mitbekommen. Mir hat es auch dann gleich ein fünfjähriges Kind, das bei einer meiner Planetariumsvorstellungen war, am gleichen Tag mitgeteilt.
Ja, nein, immerhin.
Das war süß.
Weil das fünfjährige Kind das gewusst.
Ja, weil das, man unterschätzt Kinder. Kinder wissen sehr viel.
Ach so, das war nicht live. Ich dachte, das Kind, während du deine Show gemacht hast, live am Handy irgendwie streamen.
Nein. Das Kind hat das vorher gerade am Nachmittag mit seinen Eltern, nehme ich mal an, war mit seinem Vater da, gesehen und hat mir gleich mitgeteilt, da war diese Rakete und die größte Rakete jemals gebaut und Ding. Und dann haben sie, weil sie nicht gescheit auseinandergegangen ist, absichtlich explodieren lassen.
Das war die
Kurzfassung. Ja, gut, ich habe mir auch gedacht.
Ja, wir haben es ja auch gesehen. live im Fernsehen tatsächlich. Und ja, ich weiß nicht, was man davon halten soll. Was hältst du davon, Evi? Sag du mal, du hast ja auch gesagt, wir haben es ja gemeinsam geguckt.
Genau, ja, was soll ich davon halten? Ich meine, prinzipiell finde ich es ja schon mal toll, dass sie ja gestartet ist. Und es waren ja dann diese großen Diskussionen, ist es jetzt ein Erfolg oder nicht, weil die ja auch so gejubelt haben. Also ich schätze mal, es war mal ein erster Schritt, den sie da jetzt unternommen haben. Jetzt werden sie wahrscheinlich viele Learnings aus dem Ganzen ziehen können. Was mich ein bisschen überrascht hat, ist, und da muss ich jetzt gleich zu meinem Thema da schon ein bisschen den Sprung machen, ist, dass es ja so viel Medienaufmerksamkeit auf sich gezogen hat, dass ja die Rakete explodiert ist. Und da fand ich, dass ja der Start von der JUICE-Mission, die am 14. April, also eine Woche davor, stattgefunden hat, fand ich, war jetzt nicht ganz so groß in den Medien, was mich ein bisschen verwundert hat, dass wohl der Vergleich einfach, ich weiß nicht, so, okay, Rakete von Milliardär explodiert, dürfte anscheinend einen besseren oder höheren Nachrichtenwert haben.
Es ist halt leichter zu vermitteln. Also wie große Rakete explodiert, warum, was ist kaputt, ist jetzt irgendwie alles irgendwie, sind die Weltraumpläne gescheitert, was hat Elon Musk falsch gemacht, da kann man sehr leicht so journalistisch oder pseudojournalistisch arbeiten. Man sagt irgendwie, ESA startet Forschungsmission zum Jupiter oder zu den Jupitermonden, muss man viel mehr erklären, wenn man das vermitteln will. Also ich glaube, es ist einfach so, wenn man im Journalismus wenig Zeit hat, ist das einfach die wesentlich dankbare Geschichte, die man schreiben kann.
Wahrscheinlich die schnellere, das stimmt schon, ja. Ich finde halt nur, also aufgrund dadurch, dass es ja eine ESA-Mission ist, hast du allein die Nähe und da denke ich mal, das ist jetzt eine europäische Mission und von dem her finde ich es schon super spannend und dass ja da auch der Raketenstart so gut geglückt ist und also es war ja super spannend alles.
Ja.
Fand ich ein bisschen schade.
Misserfolge oder die Frage nach Misserfolgen, das ist ja eben auch medial immer schwer zu vermitteln. Also jetzt hier mit der explodierenden SpaceX-Rakete, das war natürlich nicht das, was der Plan gewesen wäre, aber es ist das erste Mal, dass so ein gewaltiges Teil geflogen ist. Also das war schon ein Erfolg. Es gibt ein schönes Interview mit einem Forscher vom Institut für Weltraumforschung in Graz, der das nochmal zusammenfasst. Verlinke ich auch in den Shownotes. Aber die gleiche Diskussion gab es damals auch bei einer ESA-Mission. Ich weiß nicht, ob sich da wer von euch dran erinnert. Als Schiaparelli nicht gelandet ist oder zu schnell gelandet ist. Weiß das noch wer? Das war damals, nein. Schiaparelli war eine Marslandesonde von der ESA, die quasi so als Vorbereitung für die, welche Mission war das, wo die ESA zum Mars will, der ExoMars-Rover, genau. Der jetzt verschoben ist, glaube ich, wegen Russland, glaube ich, oder war das eine andere Mission? Doch, ExoMars, ja.
Ist das.
Ja. Und da hat man quasi Europa ausprobiert, wie es ist, wenn man auf dem Mars landen will, was ja immer noch außer den USA niemand geschafft hat. Ja, das ist offensichtlich oder nicht offensichtlich, es ist sehr, sehr schwer auf dem Mars zu landen. Und da ist halt Schiaparelli war halt auch so ein Testing und ich glaube, die haben irgendwo, die haben den Abstand falsch eingeschätzt und irgendwas war falsch. Jedenfalls hat die Sonde nicht gemerkt, dass der Boden schon da ist und vergessen aufs Bremsen. Einfach gesagt. Also,
wann war denn das? Weißt du das noch?
Das muss, wann waren 2016, glaube ich.
Ah, okay, ja, weil es ExoMars, Dings ist, ja, 2016, das wird hinkommen.
Ja, und da gab es auch, da habe ich dann auch Texte drüber geschrieben, da gab es dann auch Diskussionen, ja, hier Missschlag, Misserfolg, Absturz und so weiter. Und die Leute von der ESA haben gesagt, ja, aber wir haben noch nie was am Mars gelandet, wir wollen was am Mars landen und deswegen müssen wir es halt ausprobieren. Und jetzt müssen wir halt, noch ein Ding mehr, auf das wir aufpassen müssen, wenn wir was am Mars landen wollen. Also
nämlich, dass der Boden schnell auf einen zukommt.
Genau.
Ja, ich fand es halt erstaunlich, halt zu sehen, wie man denkt, ja, im Wahnsinn, was das kostet. Und dann hat das Ganze, weil wir haben es ja eben live angesehen, gerade, glaube ich, mal 4 Minuten gedauert und dann war das Spektakel vorbei. Und das ist halt schon, glaube ich, schon echt viel Geld in die Luft geflogen. Ja,
ich glaube, das habe ich auch schon öfter gelesen und es macht auch Sinn, dass halt jetzt, dass die Rakete explodiert. Das tun so gut wie alle Raketen, die das erste Mal starten. Ich glaube, ich habe irgendwo die Zahl.
Raketen so an sich?
Nein, aber ich habe, glaube ich, irgendwo gelesen, 50% aller quasi Erststarts von Raketen gehen schief. Also das ist jetzt nichts Außergewöhnliches, dass eine Rakete, die man das erste Mal hochschiebt, dass die halt irgendwie explodiert zwischendurch oder irgendwas macht, was sie nicht soll, deswegen sie halt dann explodiert werden muss. Aber das Spannende an der Geschichte ist jetzt die Frage, wie schnell kommt die nächste Rakete, weil das ist ja das, was SpaceX immer sagt, sie sind so nachhaltig, sie sind halt alles wiederverwertet und so weiter. Und wenn die Starships gibt es ja schon einige, glaube ich. Da haben sie schon viele gebaut. Also das Teil, was oben drauf sitzt. Und die Frage ist, wie schnell können sie eine neue Rakete bauen? Ich glaube, der Landeplatz, der Startplatz, ist ja auch mehr oder weniger komplett zerstört worden oder zumindest so weit zerstört, dass er jetzt dann nicht mehr so schnell wieder starten kann. Und wenn ich jetzt jedes Mal für einen neuen Start da wieder eine neue Rampe in die Wüste betonieren muss und dann irgendwie eine neue Rakete bauen muss und das dauert dann irgendwie 2 Jahre oder sowas, bis die nächste Rakete fliegt, dann wird schwierig für das Ganze, was man da vorhat mit diesem, wie heißt das Ding eigentlich offiziell, das Heavy Falcon Ding?
Ja, ich glaube, es ist noch mehr. Ist es nicht Super Heavy? Irgend
ich habe keine Ahnung. Super Mega Riesenrakete. Dann wird es halt schwer für die ganzen Pläne, weil du bist halt irgendwie zum Mond Artemis und zum Mars und so weiter. Also ja, weiß ich nicht, wie schnell die das hinkriegen. Also das ist, glaube ich, der Punkt, der am interessantesten ist für die Zukunft. Wie schnell kriegt SpaceX jetzt quasi den nächsten Start hin? Weil davon hängt es ab, was quasi von diesen ganzen Plänen zu halten ist. Weißt du das, Ruth, sollen die Artemis 2 Leute genau mit dem Teil ins All fliegen, dass es explodiert ist, oder schrauben die das Starship irgendwo anders drauf?
Na, ich glaube, Artemis 2 fliegt noch mit der SLS.
Ah, okay. Oder?
SpaceX soll da das Gateway in Mondorbit transportieren.
Ah, ich hätte gedacht, die wollen da auch Menschen mit dem hochfliegen.
Ja, also damit sollen die Menschen ja dann am Mond landen.
Also für Artemis 3 ist dann quasi mit dem.
Genau, also okay. Das sollte quasi schon fertig sein und auf sie warten, wenn es wahr ist. Und dann transferieren sie quasi in das Gateway und landen dann. Oder war das erst bei Artemis 4, dass sie andocken an das Gateway? Ich weiß es jetzt auch nicht mehr. Aber ich glaube, es war, also bei Artemis 3 haben sie zwei Optionen. Ne? Das entweder können sie quasi auch direkt landen, wenn es quasi sein muss, wenn das Gateway noch nicht fertig ist. Ich weiß nicht, ob es da abgedatete Pläne jetzt auch schon gibt. Aber ich glaube, es kommt erstmal Nummer 2 und dann schauen sie weiter. Es wird sich sicher alles verschieben, ist eh klar.
Ja, also meine Frage hat nur darauf abgezielt, ob es jetzt schon Menschen gibt, die wissen, ich muss in dieses Teil einsteigen, dass da gerade explodiert ist.
Ich glaube nicht.
Und was die sich gedacht haben, wie sie jetzt da gekocht haben.
Ich bin mir ziemlich sicher, dass Artemis 2, ich müsste jetzt nochmal genau nachschauen, aber dass Artemis 2 noch mit dem SLS, Space Launch System von der NASA, hochfliegt.
Okay. Ja, wie gesagt, wir werden zuschauen, was SpaceX und die Riesenraketen so treiben und werden natürlich auch davon berichten, wenn es wieder neue Starts oder neue Explosionen gibt, und widmen uns jetzt den viel spannenderen, erfolgreichen Missionen, nämlich der ESA-Mission JUICE, die ja auch in der vorletzten Woche stattgefunden hat, aber erfolgreich war im Gegensatz zu SpaceX, und weder du, Ruth, noch ich, so ist es grammatikalisch richtig, haben das Ganze ja vor Ort gesehen. Also vor Ort hat sowieso niemand gesehen, außer diejenigen, die in Französisch-Guyana waren, aber wir haben es irgendwie vor unseren jeweiligen Computern, Fernsehern gesehen. Aber Evi war noch ein bisschen näher dran, und deswegen kommt die heutige Hauptgeschichte auch von Evi. Und was in dieser Geschichte alles passieren wird, das wird sie uns jetzt erzählen.
Ja, danke für die tolle Einleitung. Richtig, ich war eben beim Start eben von der JUICE-Mission insofern dabei, dass ich eben eine Einladung bekommen habe im Zuge von diesem Social Space, ein Social Media Event von der ESA. Da war ich eben 2 Tage in Darmstadt beim ESOC, das ist ja das European Space Operations Center, also das Kontrollzentrum der ESA. Und durfte da eben mit 30 anderen Teilnehmern eben an diesem Programm da teilnehmen, an dieser Einladung. Und ja, war echt ein tolles Event, das zu erleben. Ich meine, es war ja dann, der Launch ist ja verschoben worden. Ich weiß nicht, ob ich das spoilern soll.
Ja, das wissen ja alle mittlerweile. Ja, aber dann fangen wir von vorne an und gehen bis zum Ende durch. Also du bist da hingekommen mit so einem Social Media Event.
Ja, richtig. Also ich war da eben noch mit anderen Social-Media-Experten, die hauptsächlich eben, also es waren einige dabei, die eben so Social-Media-Videos machen oder eben TikTok, Instagram machen. Ich war als Podcasterin dort, dürfte auch die einzige, glaube ich, dort gewesen sein, die Podcasts macht, was ja sehr interessante Gespräche auch dann mit sich gebracht hat.
Es war dort niemand, der einen Podcast macht, von all den Leuten, die dort waren?
Nee, wie gesagt, also wir waren 30 Leute, das war halt so Schulklassengröße, und ich habe jetzt nicht mit allen gesprochen, aber die, was ich so mitbekommen habe, beziehungsweise wir haben halt schon so eben auch die ganzen Social-Media-Accounts hier ausgetauscht, war da jetzt keiner, der auch einen Podcast macht. Also, und es war auch von...
Erstaunlich, weil das macht doch jetzt jeder Podcast, oder?
Ja, offensichtlich nicht.
Also ich war auch erstaunt, ja. Also ich war auch die Einzige aus Österreich, also es war sehr international dort, also es war aus Griechenland, Frankreich, Spanien, UK, Belgien, Niederlande, also wir waren wirklich da sehr breit vertreten, und ja, ich war da so die Quotenösterreicherin, obwohl es war eine Teilnehmerin vom ÖWF da, vom Österreichischen Weltraumforum, die ist allerdings Deutsche und arbeitet auch aus Deutschland aus, also deswegen gilt das jetzt nur so halb, dass sie dabei war.
Ja, also man muss vielleicht sagen, es gibt auch wenig deutschsprachige Podcasts über Astronomie und Raumfahrt. Also es gibt, abgesehen von den diversen, die wir so betreiben, gibt schon noch ein paar, aber jetzt nicht so wahnsinnig viele. Also das ist jetzt schon so, wenn jetzt quasi Verlustkader da ist, dann bleiben nicht mehr viel übrig, quasi die hinfahren. Also ich glaube, es gibt ja der Auf-Distanz-Podcast, der sich tatsächlich um Raumfahrt spezialisiert hat. Ich glaube, die waren sogar in Französisch-Guyana, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, die waren dort, aber die Folgen sind noch nicht erschienen worden. Es gibt ein paar Folgen, die quasi so Vorbereitung vor dem Start in Kourou, sehe ich gerade eine Folge bei Auf Distanz, eine aktuelle. Und dann gibt es noch eine Folge, die Instrumente von Juice. Also da wird was gemacht. Aber ja, wie gesagt, es ist die Astronomie-Podcast-Szene im deutschsprachigen Raum ist nicht so wahnsinnig groß.
Ja, wobei das war jetzt nicht die Voraussetzung, dass man einen Astronomie-Channel
betreibt. Nein, eh nicht, aber es war halt die Frage, dass halt irgendwie wenig, aber wenn ich jetzt einen Podcast mache über, weiß ich nicht, Fußball, dann werde ich denken, jeder melde ich mich bei der ESA an. Also
die werden es wahrscheinlich auch nicht mitbekommen haben, dass man sich da melden hat
können. Ja, aber das ist jetzt nicht überraschend, dass man da wenig PodcasterInnen trifft, weil es gibt nicht so viele, zumindest bei dem Thema.
Ja, das auf jeden Fall, das stimmt schon, ja. Es war jetzt, glaube ich, auch nicht das Naheliegendste, dass man sich mit einem Podcast auch für das Event beworben hat, weil es ja, also Social Space, sich ja eigentlich um Social Media, also die klassischen Twitter, Instagram, TikTok, was auch immer, YouTube sich da bewirbt. Und ich war mir jetzt auch nicht sicher, ob ich da mit Podcast, ob ich da jetzt quasi das treffe, was die suchen. Aber es hat funktioniert offensichtlich, weil ich bin ja dann eingeladen worden.
Ja, genau. Von 300 hast du gesagt.
200, also sie haben uns gesagt, dass es waren über 200 Bewerbern, wo sie sich dann eben die Profile angesehen haben und das sind dann irgendwie ausgesucht worden. Also sie haben auch gesagt, wir dürfen uns das selber als Schulter klopfen, dass wir es quasi geschafft haben. Und es war auch wirklich eine gute Mischung dabei von den Menschen, die dort waren. Und es war wirklich sehr spannend, auch mit denen zu sprechen, sich da auszutauschen. Und es war auch ein gutes Programm, was sie uns da geboten haben. Also ich bin ja schon früher angereist und wir waren am ersten Tag, sind wir nach Heilbronn gefahren. Das ist ja das Experimente, das ist ein Science Center, wo ich eben ganz, ganz neidisch wurde, dass das bei uns sowas gar nicht gibt, leider in der Form. Und ja, dort Museen. Haben wir aber...
Das Naturhistorische Museum.
Genau, wir haben Museen, ja. Das ist das Einzige, was und das Technische Museum, das so ein bisschen in die Richtung geht. Aber dort gibt es ja viel mehr Sachen. Also die haben ja da diesen Makerspace, wo Leute hinkommen können und alles Mögliche da basteln und konstruieren können. Und das, ja, es ist einfach toll, dass also auch die Art und Weise, wie dort Wissenschaft vermittelt wird. Also es richtet sich natürlich sehr stark an Kinder, Schulen, Bildungseinrichtungen.
Und es gibt dort, das muss der Ruder erzählen, ich habe es noch nie gesehen, ich hätte es gern gesehen, diesen Science Dome. Das wird dir gefallen, Ruth, wahrscheinlich. Mhm. Als Planetariumsdirektorin.
Ja, das Planetarium, das war echt eindrucksvoll. Also wir haben dann auch dort, wir hatten ja Science Talks dort. Da war eben einer, war dann dort in diesem Planetarium und es ist wirklich cool. Also es dreht sich dann irgendwie auch und du weißt gar nicht, okay, dreht sich da jetzt die Leinwand oder ich mich? Also für Leute, die da ein bisschen empfindlich sind, ist das vielleicht eher nicht so. Aber es ist schon gigantisch, ja. Es ist schon sehr cool. Also,
da hängen Tesla-Trafos von der Decke auf einem Foto, was du mir gezeigt hast.
Genau, das war dann auch dort, ja. Also du überschlägst dich da quasi. Ja, die haben lauter so coole Sachen. Die haben auch am Dach ein Sonnenbeobachtungsteleskop.
Also die Tesla-Trafos hängen nicht im Planetarium.
Doch, die hängen runter, da kommt Musik und da kommen Blitze raus.
Genau, also es gibt dort auch eine Bühne und da hast du dann auch so eben so Tesla-Spulen, die dann eben quasi runterkommen können und mit denen machen sie dann eindrucksvoll Musik, also wo du dann halt wirklich die Entladungen hast und auch sehr eindrucksvoll, ja.
Nicht schlecht.
Ja, muss man hinfahren.
Ja, schade, dass es halt nicht gleich ums Eck ist bei uns, ja. Auf jeden Fall waren wir eben dann dort eben und haben dort mit den Experten auch sprechen können, also die da eben diese Vorträge auch gehalten haben und konnten da dann eben auch Fragen stellen. Also das war wirklich, also dadurch, dass da eben diese Nähe da noch war, also das hat mir wirklich sehr gut gefallen, also dass wir da wirklich alle möglichen Fragen stellen konnten und mit den Experten auch reden, wie sie dazu gekommen sind. Waren dann eben auch eben Leute, die eben auch Astronomie studiert haben, Physik, die dann eben jetzt dort arbeiten, wie sie auch zu diesem Job gekommen sind, habe ich einfach super spannend gefunden. Ich habe dann auch so kurz Interviews geführt, das kann man sich dann im Cosmic Latte Podcast anhören. Da gehen wir dann ein bisschen genauer darauf ein. Und ja, dann beim Launch-Tag waren wir dann eben direkt in Darmstadt, eben beim ESOC. Und ja, da haben wir mal mit einem Juice-Cocktail den Tag begonnen. Also es hat auch einen Cocktail-Wettbewerb gegeben. Und da hatten die Gewinner ihre Cocktails präsentiert. Da gab es schon am Vormittag Happy Hour.
Es war kein Alkohol drin.
Alkoholfrei. Genau, alkoholfrei, das muss ich auch gleich dazu sagen. Und waren dann eben auch bei den Pressebriefings dabei und durften da dann eben auch nochmal Fragen stellen. Und genau, dann beim das Launch-Event, das war dann eben mit einigen hundert Personen in einem riesigen Raum, wo wir dann eben die Übertragung sehen durften. Und das war ja ganz interessant, weil wir saßen da drinnen und haben auf den Launch gewartet und es war dann immer schon so 10 Minuten vor dem geplanten Launch-Termin und dann bekomme ich von Florian eine Nachricht mit einem traurigen Smiley und ich, was ist denn jetzt los? Ja, und also tatsächlich hatten die Menschen draußen früher erfahren, dass das abgebrochen und verschoben wurde, als wir drinnen. Also wir haben das dann erst ein paar Minuten später erfahren.
Das ist ja schräg. Warum das?
Vielleicht, weil es ein laufendes Event war und wir das halt, wir hatten ja dort noch Interviews, also es gab dann eben noch so Festreden, es wurde dann auch die Gewinnerin von diesem Zeichenwettbewerb vorgestellt, weil sie ist ja auf der Rakete, auf der Ariane 5, war so eine Kinderzeichnung, da hat es einen Schulwettbewerb gegeben, wo die eben so diese Jupiter mit den Monden gezeichnet haben und die Erde und Juice dabei und das Mädchen, das da gewonnen hat, das war dann eben auch noch auf der Bühne und ich glaube einfach dadurch, dass wir so in diesem laufenden Event drinnen waren und jetzt eben nicht ESA-TV die Übertragung so jetzt schon gesehen haben, haben das uns wahrscheinlich erst später gesagt oder ich weiß es nicht, aber das war ein bisschen skurril.
Ja, kannst du das Kind nicht von der Bühne prügeln?
Dann jetzt irgendwie alles abgeblasen. Ja, und interessant fand ich, dass es eben genau dann 24 Stunden später die nächste Möglichkeit eben gab. Also es waren irgendwie so genau 23 Stunden 59 Minuten, also es war dann statt 14:15, 14:14 die Startzeit, wobei dann eben aber das Launchfenster selber nur eine Sekunde ist. Also das finde ich total spannend, dass man das eigentlich so 24 Stunden dann zwar verschieben kann, aber dann musst du wirklich auf den Zeitpunkt genau starten. Ja, also das ist wegen diesen ganzen Flyby-Manövers, die sie da gerechnet haben. Das dürfte so genau sein, dass man da wirklich auf den Punkt starten muss.
Ja, wow. Vielleicht sollte man das auch noch erzählen, was das Juice eigentlich macht, wo es hinfliegt, wenn man schon von Flybys
genau, das
reden.
Das wäre jetzt mein nächster Punkt gewesen, genau, was Juice überhaupt ist und was das eben kann. Also Juice ist ja wie so gerne quasi ein Akronym für Jupiter Icy Moons Explorer. Und das sieht man auch schon quasi, das Ziel von Juice ist eben Jupiter und seine Eismonde, also das Jupiter-System an sich. Und Juice wird jetzt tatsächlich 8 Jahre unterwegs sein. Also es kommt dann erst im Juli 2031 beim Jupiter an. Und wird dann eben dort einige Umrundungen fliegen. Also ich glaube, es macht insgesamt irgendwie so 35 Flybys und geht dann nachher bei Ganymede in einen Orbit. Das wird dann, ist auch eine Premiere. Das ist nur das erste Mal, dass quasi eine Sonde in einen Orbit von einem fremden Mond ist, der jetzt eben nicht unser Erdenmond ist, sondern eben ein Jupitermond ist. Und wird da dann noch ein paar Monate dann im Orbit sein um Ganymede und wird dann kontrolliert abstürzen in Ganymede.
Er wird unerfolgreich landen.
Ja. Genau, also das Ende der Mission ist dann für 2035 schon geplant.
Das ist ja auch lustig, dass wenn man hört Icy Moon, glaubt man immer gleich, es geht um Europa. Dabei geht es bei Juice schon auch um Europa, aber nur ganz am Rande.
Es ist ja alles genau, icy also da draußen.
Naja, ich meine, Europa ist schon der most icy
Moon.
Vor allem auch der most watery Moon, ne? Also da, wo das meiste Wasser unten drunter ist. Aber es geht hauptsächlich um Ganymede bei der Mission.
Ja, ja. Aber ist Ganymede nicht mehr Wasser? Weil ich glaube, dass, also von dem, ich werde mal kurz ausholen zu den Eismonden, beziehungsweise eben zu den größten Monden von Jupiter. Das sind eben die galileischen Monde. Ja, das ist eben Io, Europa, Ganymede und Callisto.
Ach, schau, Evi sagt auch Io. Du schimpfst mich mal rot, wenn ich Io sage.
Das stimmt nicht halt. Was soll ich machen?
Es heißt Io, aber ich kann das auch nicht besser aussprechen. Ich weiß, dass man Io sagt, aber bei mir kommt immer ein Io raus.
Yo, yo.
Yo. Ich habe Io gehört.
Nein, ich glaube, es heißt schon Io. Also ich habe es auch so gehört mit Io.
Aber bei mir, aber ich würde das I betonen, nicht das O. Io.
Io.
Io, nicht Io.
Io, Io.
Oh Mann.
Wurscht, da fliegt Schuss eh nicht hin.
Ja, eben, genau. Also weil es auch zu gefährlich wäre, weil eben Io zu nah an Jupiter schon dran ist und da ist einfach auch die Strahlung viel zu groß. Also es ist, der Mond selber wird ja auch eben quasi von den Gezeitenkräften ja regelmäßig durchgeknetet und da ist ja ganz viel Vulkanismus und das alles und da kann man das auch nicht so gut erforschen. Europa ist dann eben schon ein bisschen weiter weg, ist aber eben auch noch sehr stark von dieser ganzen Strahlung, das alles betroffen, dass da auch, glaube ich, nur 2 Vorbeiflüge geplant sind mit Jules. Mhm. Wobei Europa insofern eben interessant ist, das hat die Rude eben eh schon gesagt, ist eben das Wasser und was dort nämlich nicht ganz so tief unter der Eisschicht ist wie bei Ganymed zum Beispiel. Und bei Europa hat man ja auch immer wieder beobachtet sowas wie Plumes, also so Wasserschwaden, dass die da eben aufsteigen. Wobei das nicht ganz gesichert ist, ob das halt wirklich solche Plumes sind, die da kommen. Und das ist natürlich jetzt auch eines von Jules Zielen, das ihm herauszufinden, beziehungsweise wenn möglich halt überhaupt so einen Plum zu erfassen und den zu untersuchen. Also das wäre quasi der Jackpot, den der Jules machen könnte bei Europa. Und fliegt dann eben nachher weiter dann eben zu Ganymed, macht dann eben auch da die Umrundungen.
Genau,
und
weil, ich muss kurz unterbrechen, weil ja. Nämlich alle, die Science Fiction schon gelesen haben, wissen, dass Europa verboten ist. Ja, da dürfen wir gar nicht so, dürfte eigentlich gar nicht mal hinfliegen. Ja, das ist ja das Letzte, was der Hell sagt im zweiten Teil, Odyssee 2010 von Arthur C. Clarke, wo dann der Jupiter sich in einen Stern verwandelt und dann die Botschaft lautet, all diese Welten gehören euch, außer Europa, versucht nicht dort zu landen.
Ah, drum. Und wir haben gedacht, das ist der Strahlungsgürtel.
Ja, das haben sie mir erzählt. Ja. Florian weiß Bescheid über die Hidden Agenda von Jules.
Ja, das hat der Hell gesagt. Ist ein schönes Buch, kann man durchaus lesen. Also 2001 Odyssee ist gut, klarerweise, aber die Fortsetzung 2010, die Verfilmung ist nicht mehr ganz so gut wie 2001, aber das Buch 2010 kann man sich anschauen, ist gut.
Ich habe tatsächlich nur eben 2001 gelesen, 2010 dann nicht mehr.
Ja, mach das, weil dann weißt du auch, warum man nicht auf Europa landen darf. Mal schauen, was die NASA dann treibt, weil die wollen ja landen. Irgendwann mal, aber vielleicht müssen sie erst mal.
Ja, das ist schon gescrapped, die Europa-Landemission wird nicht, also zumindest nicht in den nächsten 20 Jahren.
Versucht nicht dort zu landen. Ja.
Haben sie sich zu Herzen genommen anscheinend. Ja.
Ja, aber wir fliegen sowieso weiter, wir sind ja schon weg von Europa.
Genau, richtig. Ja. Genau, wir fliegen jetzt eben weiter zu Ganymed. Ganymed ist eben auch super spannend, beziehungsweise habe ich generell vergessen, was man eben über galileischen Monde jetzt noch sagen kann, ist, dass die auch sehr groß sind. Also die haben einen Durchmesser ja von über 3000 bis fast 5500 Kilometer. Zum Vergleich eben der Monddurchmesser vom Erdenmond ist jetzt eben 3500 Kilometer. Und aber eben Merkur hat eben einen Durchmesser von 4800 Kilometer. Das heißt, Ganymed ist zum Beispiel größer als Merkur. Und würde man die jetzt eben aus dem Jupiter das System rausnehmen, ja, dann könnte man die eigentlich als Planeten, also würden die als Planeten durchgehen, ja, also weil die halt so groß sind. Und das macht das halt dieses Jupiter-System auch so interessant, ja, weil das halt so ein System eigentlich in unserem Sonnensystem ist, so ein eigenes, und dass man da eben auch total viel untersuchen kann. Und Ganymed ist jetzt eben schon weiter weg von Jupiter. Also jetzt eben zum Beispiel Europa, ist eben der größte Mond auch im Sonnensystem. Und was Ganymed so wirklich, also so außerordentlich interessant auch macht, jetzt abgesehen eben von diesen Ozeanen, die man eben unter der Eisoberfläche vermutet, ist eben auch das Magnetfeld. Also tatsächlich hat eben Ganymed als einziger Mond ein eigenes Magnetfeld. Das ist jetzt das Magnetfeld von Jupiter selber schon sehr stark. Das heißt, es befindet sich natürlich in dieser Magnetosphäre von Jupiter auch und da gibt es halt total viele Wechselwirkungen. Jetzt eben auch, die untersucht werden sollen natürlich, warum eben auch diese Polarlichter entstehen auf Ganymed. Und eben auch durch dieses Magnetfeld hat man da eben auch, kann man dann auch so Rückschlüsse ziehen auf andere Sachen. Deswegen ist es eben auch so wichtig, dass man das eben untersucht, dass man da eben diese Wechselwirkungen sich eben ansieht. Das macht es mit einem ganz besonderen Ziel natürlich, ja, dass man da einfach auch diese ganzen Prozesse versteht.
Geht ja prinzipiell überhaupt nicht. Es war ja noch nie so wirklich was bei den Jupitermonden. Es ist nur mal kurz was vorbeigeflogen früher, ich glaube.
Naja. Galileo, Entschuldigung,
ja, aber Galileo,
der war da ein paar Jahre.
Ja, aber die Galileo war eine Jupitersonde und nicht so sehr die Monde.
Ja, ich würde sagen, Juno ist ja auch noch immer beim Jupiter und die befassen sich ja hauptsächlich alle im Jupiter, ja. Soweit ich das...
Die anderen, die Voyagers und Pioneers, sind vorbeigeflogen. Also irgendwie sowas, was wir beim Cassini, beim Saturn-System gehabt haben, sowas gab es bei Jupiter in der Form noch nicht.
Naja, Galileo war schon irgendwie ein bisschen ähnlich, oder? Also der ist da schon auch ziemlich lang herumgekurvt und immer wieder bei den Monden vorbeigeflogen und genau. Immer wieder und nah dran und so. Also das war schon.
Hat ja auch das, Galileo hat ja das Magnetfeld entdeckt von Ganymed, genau. Zum Beispiel. Ja. Aber es ist eben auch zum Beispiel bei Juno, die ja auch immer von der Atmosphäre, die sich halt eben zum Beispiel eben auch bei Jupiter, das eben das Äußere sich ansehen und da kann eben Juice jetzt auch hinfliegen und sich das halt ein bisschen genauer anschauen. Also es baut eigentlich auf, also die ganzen Erkenntnisse oder beziehungsweise das, was eben die anderen Missionen davor geliefert haben, das will man sich jetzt eben, hat man auch zum Anlass genommen, jetzt eben mit Juice da genauer hinzuschauen, eben die Sachen mit den ganzen Instrumenten, die man an Bord hat, eben das alles zu kartografieren, das alles wirklich sich genau mit den, wie dick die Eisschichten sind, wie das Magnetfeld zustande kommt. Also das baut ja auf eigentlich auf den alten Missionen.
Genau, also Juice macht sehr ähnliche Experimente eigentlich wie Galileo, nur alles viel besser und viel genauer.
Genau.
Und länger und überhaupt, ja.
Ja, genau, obwohl es so lang braucht, bis es mal dort ist.
Voll. Hast du überhaupt schon erzählt, warum es so lang braucht? Ich glaube, das hatten wir noch nicht.
Genau, ja,
das haben wir. Was es auf dem Weg macht.
Naja, es hat halt sehr viele.
Ja, praktisch, ja.
Was hast du gesagt?
Ich hab gesagt Einkehren,
hat er gesagt.
Einkehren, naja. Ja, Juice hat ja sehr viele Flyby-Manövers. Also es wird dreimal bei der Erde vorbeifliegen, einmal sogar bei einem Venus-Flyby machen und wird sich dann recht spätest auf dem Weg direkt zu Jupiter machen. Ich glaube, das ist überhaupt erst 2029 oder so. Aber es bleibt ja nicht untätig dabei. Also es macht ja dann schon dazwischen immer wieder Messungen. Es werden die Simulationen getestet. Aber es holt dann immer wieder Schwung. Es wird eben den ersten Vorbeiflug Mond-Erde-Flyby wird es eben nächstes Jahr im August geben, August 2024. Das ist schon interessant, also für die Wissenschaft, weil eben dadurch, dass es diesen Mond-Erde-Vorbeiflug macht, ist es dann aber auch so, dass der Mond dann im Magnetfeld von der Erde gerade so ist und sie das Magnetfeld dann irgendwie anders messen können oder beim Mond andere Messungen machen können. Und also das ist auch eine Premiere. Deswegen zieht es da jetzt mal so seine Bahnen im Inneren, sage ich jetzt einmal.
Nicht, dass die mit Artemis zusammenstoßen, wenn die gerade unterwegs zum Mond sind.
Ja, hoffentlich nicht, genau, ja.
Na, die sind erst im Herbst 24. Naja, wer sollte sich ausgehen.
Ja. Aber man kann sich diese Flybys sehr schön anschauen. Es gibt diese Seite, dieses Where is Truth? Also wo ist Truth? Und da sind auch diese ganzen Flybys und die ganze Route wirklich sehr schön illustriert mit dem Datum. Und da kann man dann so vor und zurück und kann sich das wirklich so schön anschauen, wie sie da die Kreise zieht. Und bevor es dann wirklich raus zum Jupiter fliegt.
Ja, ist das eigentlich der Grund, das weiß ich nämlich nicht so genau, aber es weiß sicherlich eine von euch beiden, man käme ja auch schneller hin. Also ist der Grund, dass die Rakete, dass die Ariane 5 einfach nicht so viel Wumms kriegt, dass man sich den Schwung holen muss?
Der Grund ist, weil es so viel Treibstoff an Bord hat, das Ding. Weil es eben beim Jupiter den ganzen Treibstoff braucht, nicht auf dem Weg.
Okay, aber wenn man quasi eine stärkere Rakete hätte, die mehr Geschwindigkeit rausschmeißen könnte, dann wäre es ja wahrscheinlich auch schneller dort.
Mit der SLS wird es direkt gehen, das wird knapp 3 Jahre dauern.
Europa Clipper ist ja schneller beim Jupiter. Also die starten, also die, das ist ja die NASA-Mission, die starten später und kommen früher an, ja.
Typisch NASA.
Ja, aber die Amerikaner, die faulen Schweine. Ich meine, die fliegen ja nur zu Europa, die fliegen ja nur um einen Mond herum. Ich meine, wir Europäer hingegen haben uns 3 Monde vorgenommen. Das ist eine sehr ambitionierte Mission und da braucht man halt schon einiges an Treibstoff. Je mehr Treibstoff, desto schwerer wird das Ding und dann irgendwann geht das halt fast nicht mehr, nur mit einer Rakete und direkt. Ne? Oder es macht doch eigentlich gar keinen Sinn. Ne? Also es macht mehr Sinn, da dieses, ja, weiß nicht, 3 Jahre länger unterwegs zu sein, aber dafür halt einfach, ja, mehr Treibstoff mitnehmen zu können.
Ja, wir brauchen Tankstellen unterwegs.
Ja, genau. Da müsste man dann mal einkehren und mal ein bisschen auftanken.
Dann zahlst du bitte irgendwie 50 Euro für das Klo gehen und so weiter und kriegst dann deppert einen Gutschein zurück. Ja.
Immer das Gleiche.
Ja, was sind wir jetzt gerade mit Schuss? Ich habe den Anschluss verloren. Wo fliegen wir gerade rum?
Wir waren bei Ganymed, glaube ich, gerade, oder?
Genau, ja. Also wir waren ja dann schon Richtung
Ganymed übrigens, was ich auch interessant fand. Ganymed hat eine Atmosphäre.
Ja, aber
extrem
auch
dünne Atmosphäre. Ich wollte gerade sagen. Aber die besteht zu einem Großteil aus Sauerstoff.
Ja.
Geil, oder?
Ja, das kommt aus dem Eis vermutlich.
Ja, so ist es. Es ist überhaupt keine Überraschung, das weiß man schon lang, genau. Wenn irgendwie UV-Strahlung auf Eis trifft, dann wird das Wassermolekül aufgespaltet und es bildet sich freier Wasserstoff und Sauerstoff. Der Wasserstoff ist zu leicht und verdschüsst sich in den Weltraum und der Sauerstoff bleibt dann irgendwie länger übrig.
Ja, was ist mit Callisto? Die wird immer ignoriert. Alle reden von Europa, alle reden von Ganymed, was der größte ist, aber Callisto ignorieren alle.
Wer ignoriert Callisto?
Weiß ich nicht, wir haben noch nicht über Callisto gesprochen.
Da kommen wir ja erst hin, oder?
Ja. Ja, Callisto ist tatsächlich nicht ganz so im Fokus auch, das stimmt schon. Obwohl es interessant ist, weil es eben eine der ältesten Oberflächen einfach hat. Also das sind ja sehr viele Einschlagskrater und die werden natürlich auch untersucht und es wird auch alles vermessen und sich das eben angeschaut, wenn man da sich erhofft, recht viel Schlüsse zu ziehen, eben aus dem, ja, aus der Frühzeit des Sonnensystems, eben viele Abläufe auch, dass man da von der Statistik her von diesen ganzen Einschlagskratern da dann was abziehen kann.
Und wenn man eine Basis irgendwann einmal im Jupiter-System bauen möchte, dann auf Callisto, weil Callisto ist am weitesten weg und da ist die Strahlung schon wesentlich schwächer. Das heißt, das wäre der Mond, wo man auch irgendwie länger bleiben kann, ohne dass man zerbrutzelt wird.
Genau, es ist irgendwie, Callisto gilt auch irgendwie als Ziel für Menschen zum Hinfliegen. Also wenn wir an dem Mars gelandet sind, dann bleibt nicht mehr so viel übrig, wo wir hinfliegen können und landen, weil gut, Merkur könnte man noch, aber da ist heiß, Venus, da ist auch schwierig. Und dann muss man einen Mond nehmen und dann ist Callisto einer der vielversprechendsten Monde, wo man rumlaufen kann.
Ja. Also ist schon spannend, ja.
Die Monde werden total unterschätzt. Also mir war das bevor ich da jetzt eben nach Darmstadt gefahren bin und mich da jetzt eben intensiver mit dieser JUICE-Mission auch auseinandergesetzt habe, tatsächlich hatte ich da jetzt auch nicht so ein Bewusstsein über diese Jupiter-Monde und wie interessant die eigentlich sind und was da alles gibt. Also allein das mit den unterirdischen Ozeanen, das finde ich schon mal super spannend, dass sie da ja das untersuchen wollen. Also dass es das einfach auch überhaupt gibt, ja.
Ja, man kennt das halt einfach auch meistens nur von Europa, dass die anderen beiden, also Io nicht, ja, aber die anderen beiden auch irgendwie Ozeane, zumindest irgendwie geschichtet, ne, abwechselnd mit Gesteinsschichten, dass die da auch irgendwie große Wasserblasen quasi da unter ihrer richtig, Oberfläche ja haben. Das war mir auch nicht so bewusst.
Ja, eben, und dass man da dann eben versucht, eben auch dann herauszufinden, eben, wie die Lebensbedingungen dort sind, also ob das eben freundlicher sind, ja, ob das da irgendwie habitabel sein kann, das ist schon spannend.
Wird vermutlich JUICE nicht zweifelsfrei rausfinden können, ob der Ozean quasi habitabel ist, oder? Oder muss man da irgendwas hinschicken, was sich reinbohrt?
Das wäre dann quasi schon, das wäre dann die zukünftige Mission. Also eben JUICE soll jetzt eben schon herausfinden, inwieweit es habitabel sein könnte. Also es geht darum, jetzt eben nicht Leben oder Lebewesen, Mikroben oder sowas nachzuweisen, weil es eben JUICE nicht direkt vor Ort Messungen macht, sondern das sind ja alles eben diese In-Situ, wie heißen die anderen Messungen? Fällt mir jetzt gerade nicht ein.
Ex-Situ.
Ich weiß nicht.
Keine Ahnung.
Genau, also es sind ja eben indirekte Messungen, die sie machen und aus dem wird dann eben abgeleitet, eben dadurch, dass man das Magnetfeld misst und genau untersucht, kann man dann eben Ableitungen machen, dass das eben Salzwasser zum Beispiel ist, ja, weil es eben darum geht, okay, wie entsteht dieses Magnetfeld? Und eben durch diese Rückschlüsse soll dann eben diese Habitabilität auch geschlossen werden darauf, ob das eben möglich ist. Und zukünftige Missionen, also es sind dann eben zwei Missionen, man weiß jetzt nicht, ob die schon in Planung sind, das wollten sie uns auch nicht verraten, aber vom Gedanken her wären das halt dann die zukünftigen Missionen, dass man jetzt immer schaut, okay, ist diese Habitabilität gegeben? Wenn ja, wo sind dann spannende Regionen eben, wo man da weiter untersuchen kann und dass man dann in Zukunft dann eben auch Sonden hinschickt, die dann eben landen, die sich dann eben durch das Eis bohren und dann eben direkt auf diesen Ozean dann stoßen und da dann eben weitere Untersuchungen machen und dann eben im besten Fall Proben nehmen und diese Proben dann auch irgendwie wieder zurückkommen.
Gut, das ist aber schon sehr weit, das hat man ja noch nicht mal.
Das ist schon sehr weit, ja, das ist schon fast Science Fiction.
Mond haben wir die Steine händisch zurückgebracht. Ja. Asteroiden hat es ein bisschen geklappt, beim Mars klappt es noch nicht. Also, aber wisst ihr, was wir doch gerne ignorieren?
Was denn?
China. Ich habe jetzt nämlich gerade kurz mal geschaut, was gefunden. Wisst ihr, wer eine Raumfahrtmission zu Callisto explizit plant? Ja, ich habe schon verraten, China.
Lass mich raten, Australien.
Wer weiß, was die vorhaben, weiß man nicht. Aber nein, Tianwen 4 heißt die Mission und die ist geplant, Start 2030 und soll eben den Jupiter erforschen und insbesondere Callisto. Also die wollen dann im 2030 starten, zum Jupiter fliegen und dann am Ende in eine sehr enge Umlaufbahn um Callisto gehen, um sich Callisto ausführlich anzuschauen.
Na schau, gibst du hast sie schnell in Auftrag gegeben, während wir hier gesprochen haben, oder?
Genau, dein Wunsch hat sich schon erfüllt. Zur chinesischen Führung, ja.
Wann soll die dort sein?
Das so genau kann ich jetzt live hier nicht mitschauen, aber sie fliegen mit der Rakete vom Typ Langer Marsch, aber weiß nicht, wie schnell die unterwegs ist. Was fliegt stattdessen? Die fliegt sogar noch, was? Die fliegt, das ist aber cool. Entweder sind zwei Sonden, die zusammenhängen, oder die eine fliegt, irgendwas fliegt danach weiter zum Uranus. Was ja auch sehr cool ist, weil der ist ja auch notorisch unterforscht, Uranus und Neptun auch. Und da fehlt uns auch, da sind nur mal irgendwie ein paar vorbeigeflogen und das war's. Also da ist eh schon längst eine Mission fällig. Und jedenfalls soll dann die 249 beim Uranus ankommen, nachdem sie beim Jupiter war. Mhm.
249.
Ja, also Uranus, ja, davor ist sie eben, ich habe jetzt ja gar keine genauen Zeiten gefunden, aber ja, wissen wir mal, ich recherchiere es mal, vielleicht.
Also in den 2030ern wird sie wahrscheinlich losfliegen dann.
Ja, also die Chinesen sind nicht so offen mit ihren Missionen. Hier so Jupiter, hier zumindest die englische Wikipedia behauptet, sie weiß mehr. Start 2030, Jupiter Ankunft 2035, 2038 Callisto und dann, das sind zwei, okay, die haben einen Jupiter Orbiter und eine interplanetare Sonde. Die fliegen zuerst mal gemeinsam zum Jupiter und 2038 sind sie dann bei Callisto und dann fliegt 2039 oder sowas, glaube ich, die interplanetare Probe los und ist dann irgendwann eben Mitte des Jahrhunderts bei Uranus. Spannende Mission.
Total, ja. Die planen auch sehr langfristig.
Ja, und schauen wir mal, was da noch rauskommt. Wir müssen uns immer mal irgendwie Kontakte zur chinesischen Raumfahrt beschaffen. Das wollen wir ja wissen, weil da...
Gerne. Ja. I'm on it. Ich lüge.
Ja, aber bleiben wir bei der europäischen Raumfahrt und bei Callisto und Ganymed.
Ja, genau. Was bleibt mir da jetzt noch zu sagen?
Ja, wir haben jetzt quasi mal geklärt, was die machen. Und dann müssen wir noch schauen, was im Pressezentrum passiert ist, als du da warst und sie euch gesagt haben, ist nix heute. Was war dann?
Ja, dann waren wir alle super enttäuscht.
Gab es ja nichts zu trinken mit Alkohol diesmal? Oder nur alkoholfreien Juice?
Ja, genau. Es gab nur, glaube ich, nur den Juice-Cocktail. Den gab es dann gar nicht mehr. Nein, es gab dann nur alkoholfreie Getränke. Und die Enttäuschung war da halt schon zum Greifen quasi. wir hatten dann nachher noch zwei Vorträge. Wobei das war dann, ja, die haben wir fast ein bisschen leid getan, weil es waren halt alle so ein bisschen enttäuscht und hat man halt gemerkt, dass die dann nicht mehr ganz so aufmerksam waren. Aber wir haben dafür dann noch eine Führung bekommen, also die wäre sowieso geplant gewesen. Allerdings, dadurch, dass der Launch verschoben war, sind wir dann beim Kontrollzentrum vorbei und da war niemand mehr da und dann durften wir hinein und das war ziemlich cool. Also sie haben uns dann eben reingelassen mit ihm, also wirklich wie in der Schule, ihr dürft nichts anfassen, ja. Versprecht es, ihr dürft Fotos machen, also aber nichts anfassen. Aber ich durfte mich dann zumindest in einen von den Sitzen, habe ich mich dann doch mal niedergelassen und Fotos gemacht. Und das war halt, also wirklich das in dieses Herz zu gehen und da im Kontrollzentrum zu sitzen und mal wirklich alles zu sehen, das war schon, das war sehr erhebend, muss ich sagen. Und das war dann auch dann am nächsten Tag, wenn dann der Launch war und sie haben dann die Übertragung gebracht und du siehst dann eben die Bilder, wo du am Tag zuvor noch warst und kannst dann sagen, ich bin in dem Sessel, da war ich gestern noch und da in dem Raum war ich gestern. Das war, ja, also das war definitiv ein Highlight für mich. Das war schon.
Kleinen Knopf hätte ich gedrückt.
Ja. Ich habe total Angst gehabt, dass ich mich irgendwo anlehne oder sowas und dann passiert irgendwas.
Dann explodiert irgendwas. Ja,
die Rakete in Kuru. Ups, ich weiß nicht.
Countdown. Ready to start.
T-10 Sekunden.
Das wäre doch urcool gewesen. Ja. Stell dir vor, das könntest dann wirklich was erzählen.
Ja. Dann wäre ich mit einem Schlag berühmt, oder?
Aber ich glaube, irgendwie Darmstadt kann Raketen nicht starten. Ich glaube, das machen die von Kourou aus, oder?
Ich glaube auch, dass ich
nehme mich auch stark an, ja.
Die Gefahr bestanden hätte, aber der Gedanke war da, ja.
Einmal irgendwie so die Festplatte defragmentieren oder sowas, dass dann irgendwie 3 Wochen dauert, bis wieder was tun könnte dort. Das hättest du hinbekommen vielleicht.
Ja, gut möglich, ja. Ja, aber es war schon spannend, einfach auch die Arbeit zu sehen und also da eben auch die, wie die Missionen aufgeteilt sind, wie die eben auch arbeiten. Also da ist das eigene Team auch zu sehen, was diese eben die Trajektorien für die Flyby-Manövers und das alles ausrechnen. Also da habe ich ja größten Respekt vor diesen Menschen, die das eben machen und die das können.
Ja, verrückt, ja, dass das geht.
Die Messmechanik ist das.
Sag bloß, du könntest das ausrechnen, Florian.
Wenn mein Leben davon abhinge, würde ich es vielleicht irgendwie hinkriegen, mit sehr viel Recherche, aber so spontan definitiv nicht. Nein.
Ich würde das total gern können, also das hat mich immer schon, es fasziniert mich sehr, also wie wir da mit dem Raum vorbeigegangen sind und einmal kurz überlegt, ob ich mich auf die Knie werfen soll und ich bin unwürdig. Also da, weil ich großen Respekt davor habe,
ja. Ja, und jetzt müssen wir noch wissen, wie es dann wirklich war, als die Rakete gestartet ist.
Bei mir oder ja, wie die Rakete gestartet ist?
Ja, beides.
Beides. Naja, als die Rakete gestartet ist, gab es nochmal, habt ihr das Fotobombing von dem Faultier mitbekommen?
Nein.
Das war super. Das war so 3 Minuten vor dem Start, ist dann plötzlich vor den Kameras ein Faultier aufgetaucht. Also muss man dazu vielleicht
auch wissen. Die Kourou-liche Darmstadt im Zentrum.
Ja. Genau, nein, also eben sein französisch-Guyana, da eben bei Kourou, da muss man eben auch wissen, dass das ja, also das ist ja so ein, da ist ja nur Dschungel rundherum, also da ist ja 700 Quadratkilometer nur ein Naturgebiet. Und und plötzlich, keine Ahnung warum, ist da dieses Faultier auf der Wiese und es gibt da eben auch Fotos und das schaut halt wirklich auch fotogen aus, weil so wirklich, es sitzt da so lieb und schaut und hinter ihm die Rakete und sie haben es dann aber noch weggefahren, also dann eingefangen und weggefahren. Das war wahrscheinlich eh.
Ich wollte gerade sagen, es hat nicht lang lieb geschaut wahrscheinlich, wenn da daneben eine Rakete startet.
Für das Faultier war wahrscheinlich die Fahrt in dem Auto dann auch, als würde es in der Rakete sitzen, wenn das so schnell war. Das Faultier hat dann auch gleich einmal die Runde gemacht in den Social-Media-Kanälen und mittlerweile gibt es Sticker und alles zu kaufen, weil es dann natürlich gleich so ein Cartoon gegeben hat von dem Faultier als Astronaut und weil ja auch die JUICE-Sonde so lange unterwegs ist bis zum Jupiter, ist es dann auch so quasi, wir nähern uns langsam in Jupiter oder wie geht der Spruch das
los? Ja, also das Badge ist Ad Jovem Lente, haben sie geschrieben, also zu Jupiter langsam.
Hat schon einen gewissen Humor, cool. Ich mag's, ja. Gibt schon Merchandising dazu, also ich habe es auf Redbubble schon gesehen und irgendwo noch, also man kann schon Sachen dazu einkaufen.
Ja, vor allem ist lustig, weil es halt irgendwie die Rakete ja wirklich, also ja, langsam, ist natürlich nicht langsam, aber halt lang braucht und dann kommt das Faultier, also es passt irgendwie.
Ach schau, es gibt ja T-Shirts damit, kann man kaufen, sehe ich gerade.
Ja, habe ich ja gesagt und Sticker gibt's auch, ich kann dir den Link schicken.
Ja, ich
muss auf Redbubble schauen.
Ja, ich bin hier woanders, aber egal.
Das Foto ist ja ursuper, jetzt habe ich es mir auch gerade angeschaut.
Sag ich ja.
Gut.
Ja, nachdem wir es immer noch nicht geschafft haben, unser eigenes Merch zu produzieren, können wir nicht einfach Merch von anderen verkaufen. Also live verlinkt trotzdem, ja, in den Shownotes.
Das schaut euch das an. Das
ja, Foto. Es ist verlinkenswürdig. Ja, eben.
Schickt sie da los, das war gestern noch nicht da.
So, hä?
Ja.
Süß.
Ja, und danach gibt's noch, es gibt ja noch ein Foto, ich weiß nicht, welchen Artikel du gerade aufgemacht hast, es gibt dann irgendwie auch noch ein Foto, wo es da im Auto sitzt und quasi abgeführt wird.
Ah, wirklich? Müssen wir schauen. Schaut sie auch. Ich weiß, wir sind ein Podcast, da hört man zu, aber ja, Schaut euch das an.
Ja, na, Faultiere sind gut.
Anschauen. Das lohnt sich. Ja, und ich persönlich werde mich ewig daran erinnern, dass JUICE die Mission ist, wo ich von der ESA eingeladen wurde, in Darmstadt live dabei zu sein, nur um den tatsächlichen Raketenstart dann im eigenen Auto auf der Landstraße am Handy zu verfolgen, weil ich gerade am Rückweg war.
Was?
Ja. Das ist das bittere
Ende. Weil du nicht länger bleiben konntest, oder
ja,
was?
Ja, ja, es war total bitter. Ich hatte zwar ein flexibles Flugticket, allerdings war ich ein bisschen, ich habe dann schon eingecheckt vor dem Raketenstart, warum auch immer, ja, frag mich nicht, und konnte dann natürlich nicht mehr umbuchen und ein neues Flugticket hätte irgendwie 700 € gekostet und das hat dann doch ein bisschen mein Reisebudget ja, überstrapaziert und genau deswegen bin ich dann am nächsten Tag dann nach Hause geflogen. Ich habe so ein bisschen gehofft, dass die Raketenstart nochmal verschoben wird, aber es hat dann funktioniert am Freitag, was eh super ist. Und aber ich habe so eine gewisse Ironie gefunden, wie ich dann, ich war da gerade auf dem Weg vom Flughafen nach Hause und bin dann eben rechts reingefahren und habe mir das dann am Handy angesehen. Aber es war total okay. Also ich habe zwei tolle Tage dort verbracht und es war, dort siehst du es ja auch nur über den gleichen Kanal, also über ESA TV, kriegst du es ja auch nur gestreamt und es wäre nett gewesen, natürlich die Atmosphäre noch einmal da mitzuerleben, aber es war einfach toll, da überhaupt dabei zu sein und es hat für mich gepasst im Prinzip.
Ich habe ja auch schon mal dort Raketenstarts erlebt, das ist dann wirklich nett, vor allem wenn es dann mal geklappt hat, dann meistens gibt es dann irgendwie auch noch so ein Sektbuffet und Empfang, aber ich weiß nicht, ob sie es da auch gemacht haben, aber das ist...
Wir hatten ein eigenes Dinner bitte am letzten Abend, ja.
Ja, stimmt, aber ich bin ja alt, aber da gab es sowas wie Social Space noch gar nicht.
Tja, was soll ich jetzt drauf sagen?
Ich weiß nicht, nix.
Genau.
Aber dafür hattet ihr wahrscheinlich damals Alkohol, oder?
Bei uns gab es noch eben immer am Ende, so wenn die Mission gestartet ist und alle ihre Reden gehalten haben, dann gab es immer Sekt für alle, ja. Und Brötchen.
Na, wir durften am Abend ja dann beim Dinner auch Wein und Bier trinken.
Haben sie geglaubt, ich habe es vorher einen Ausweis kontrolliert.
Alles gut.
Ja, weiß man nicht, bei den heutigen Influencern, die sind da teilweise irgendwie 14 oder so.
Also, nein, ich glaube, du musstest auch volljährig sein oder so.
Ja, cool. Dann schauen wir mal, wenn der nächste Start ist, ob wir da wieder als Podcast dabei sein können. Dann müssen wir alle drei hinfahren. Wann ist der nächste Start von der ESA? Was fliegt denn da als nächstes los? Weißt du, das wäre auch so nicht zufällig hier?
Irgendwelche kommerziellen Sachen wahrscheinlich. Ja,
die coolen Sachen
mit der Ariane.
Euklid,
ach, nein, aber die fliegt ja gar nicht mehr lang, gell?
Die Ariane.
Also mit der Ariane 5 war es jetzt der letzte Start von Kourou. Genau, und es ist dann die Ariane 6.
War sogar der letzte, echt?
Ja.
Oh.
Ja, aber
dabei hat sie ihre Arbeit so gut gemacht.
Ja, und ich glaube, die Ariane 6 macht sie doch gar nicht mal so gut, oder? Die ist auch noch nie gestartet, oder?
Die ist, ich glaube noch nicht, nein. Ich weiß auch nicht. Vielleicht Teststarts oder sowas wird es wahrscheinlich schon gegeben haben, oder?
Bin mir nicht sicher. Ich glaube, da
ist was nicht explodiert, darum war es nicht so erfolgreich, wie es
wäre. Ja, eben, das glaube ich nämlich auch, ja. Aber es startet doch Euklid jetzt im heuer noch.
Ja, du hast recht, ich habe geschaut, im Juli. Im Juli soll der Start sein.
Da weiß ich aber jetzt nicht, mit welcher Rakete die startet.
Mit einer Falcon 9 von SpaceX.
Ah ja, stimmt, genau, ja.
Na dann, viel Glück, Euclid.
Ja gut, aber die Falcon 9, die sind schon oft geflogen, mittlerweile, die sollten sehr schnell bringen. Ja, mal schauen, vielleicht bitte halt, ESA, wenn ihr zuhört, bitte einmal drei Tickets bitte für Euclid-Start.
Mindestens.
Auch gut. Ja. Ey, dunkle Materie und so weiter, das ist ein gutes Thema, da haben wir auch schon oft drüber gesprochen.
Ja, das ist sehr spannend. Die ist sehr spannend, die Mission auch, ja.
Und ansonsten nehmen wir dann gleich noch, ich habe gerade die Liste offen, was sonst noch kommt. Das wollen wir nicht. Technologiedemonstration, was ist das hier? Smile, Solar Magnet. Ja, wir nehmen Plato, das ist Exoplaneten, das ist dann mein Ding. Und den Comet Interceptor, dann haben wir hier 2026, 2029, können wir alle drei Jahre ein ESA-Event machen.
Ah, ja, das klingt gut, ja.
Und Ariel nehmen wir auch noch mit. Weltraumteleskop.
Wenn es unbedingt sein muss.
Ja. Passt. Gut, ja, ich hoffe, die ESA hört zu und dann treffen wir uns regelmäßig in Darmstadt und machen da große Launch-Party.
Ich war eh noch nie in Darmstadt.
Nicht?
Nein, was mache ich denn dort?
Ja, da gibt's das ESA-Zentrum. Du hast gleich noch das GSI, Helmholtz-Zentrum, eine gewisse Gesellschaft für Schwerionenforschung, wo sie die ganzen Elemente entdecken, die neuen.
Wo sie sich neue Elemente herstellen, damit sie sie nachher entdecken und benennen können.
Ganz genau. Darum gibt es ein Element namens Darmstadtium.
Darmstadtium, ja. Ich weiß nur, dass Darmstadt in der Nähe von Pforzheim ist, oder?
Ja, und wenn du jetzt die Ortsnamenwitze machen willst, dann das GSI liegt im Ortsteil Wixhausen.
Ja, auch schön.
Und man kann froh sein, dass sie das theoretisch auch ein Wixhausium machen können.
Ja, warum nicht? Ja, Wissenschaft,
sie haben sich für Darmstadtium entschieden. Ja, also es gibt schon, Darmstadt ist schon eine nette Stadt, also ich war ein paar Mal dort, da ist jetzt nicht so, dass wir sagen, ich muss jetzt da extra irgendwie hier dreiwöchigen Urlaub machen in Darmstadt, aber kann man schon mal hinfahren, wenn man in der Gegend ist, kann man sich das schon anschauen.
Ja, und wenn so eine Raketenstadt zufällig mal ist, ne?
Ja, nein, aber Darmstadt ist schon okay.
Naja, dann bitte für mich auch ein Ticket.
Da gibt es jede Menge Sehenswürdigkeiten. Ich habe gerade, ich weiß zwar nicht, wie das alles heißt. Ich weiß, ich war dort schon mal und bin rumgelaufen, aber ich habe voll vergessen, wie das Zeug alles heißt, was da rumsteht. Aber es gibt viel, was man sich anschauen kann.
Ja, wir haben ja schon gesagt, dass in 8 Jahren, wenn dann Juice beim Jupiter eintrifft, dass wir dann so eine Reunion machen.
Klassentreffen.
Genau, ja. Da müssen wir dann auch wieder berichten, was ja dann alles passiert. Also es wird dann so, ich glaube, ein halbes Jahr vorher, bevor Juice auf Jupiter ankommt, werden ja dann schon Fotos und alles möglich gemacht. Also beginnt es ja dann schon mit den Untersuchungen und mit den Messungen. Und ich glaube, ab da kann man ja dann auch schon mit den ersten Ergebnissen dann bald einmal rechnen.
Ja, wir werden sicherlich noch das eine oder andere von Darmstadt und von der Juice-Sonde hören in diesem Podcast. Und wenn du deinen Bericht abgeschlossen hast, können wir uns Fragen aus der Hörerschaft anhören, weil die wollten auch was wissen über Juice.
Gerne.
Dann fange ich mal mit einer Frage an, die sich auf das bezieht, was man auch in vielen Medien lesen könnte. Also wir haben schon festgestellt, dass die Medien nicht ganz so interessiert an Juice schienen, wie sie an SpaceX interessiert geschienen haben. Aber wenn sie über Juice berichtet haben, zumindest die österreichischen Medien, haben immer darauf hingewiesen, dass Österreich mitgebaut hat. Wir haben auch Teile gebaut für Juice. Und zwar haben wir ein Quanteninterferenzmagnetometer gebaut. Und Thomas aus Wien hat das gelesen und möchte gerne wissen, was ist das Quanteninterferenzmagnetometer und was macht es? Weiß das jemand aus dem Stand zufällig? Ich hätte es recherchiert, weil ich es auch nicht wusste.
Ja, dann bitte nicht los.
Es ist ein Magnetometer, das mit Quanteninterferenz arbeitet. Also ich kann es natürlich...
Dafür hast du recherchieren müssen. Ja.
Nein, ich habe schon ein bisschen mehr. Also natürlich kann ich es jetzt
nicht. Hätte ich aus dem Stand sogar zusammengebracht.
Ich kann es natürlich nicht aus dem Detail jetzt erklären, weil ich habe keine Ahnung von Quanteninterferenzdingern und auch nicht Ahnung, wie man Dinger baut. Aber es ist auf jeden Fall in Graz entwickelt worden. Und zwar hat Evi ja vorhin schon erwähnt, dass Ganymed ein Magnetfeld hat, ein starkes Magnetfeld, was ihn sehr besonders macht. Und dieses Magnetfeld möchte man gerne auch sehr genau messen. Ja, und deswegen hat jetzt hier das Grazer Weltrauminstitut, das IWF, eben ein neues Gerät entwickelt, das ein bisschen so funktioniert. Ja, man kann es vielleicht vergleichen mit der Art und Weise, wie die Detektoren bei den Gravitationswellendetektoren funktionieren. Die arbeiten ja auch mit Interferenz. Und in dem Fall hat man da Laser und die Laser interferieren. Und wenn du jetzt aber ein starkes Magnetfeld hast, dann ändern sich die Energieniveaus der Elektronen in den Atomen, die den Laser machen. Das heißt, vereinfacht gesagt, wird halt dann das Laserlicht ein bisschen anders als vorher in Abhängigkeit der Stärke des Magnetfelds. Und wenn du diese Laserstrahlen da irgendwie interferieren lässt, ich glaube, Laserstrahlen werden interferiert, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, dann kannst du es auf jeden Fall sehen. Also du kannst im Laserlicht sehen, wie sich die Stärke des Magnetfelds ändert, weil das Magnetfeld die Konfiguration der Elektronen in den Atomhüllen verändert und die Atome und die Elektronen, die da rauf und runter hüpfen auf Energieniveaus, die erzeugen ja das Laserlicht. Das heißt, mit diesem Teil kann man das Magnetfeld messen mit einer Genauigkeit auf ein 250.000stel der Stärke des Erdmagnetfelds.
Boah.
Ja, also und deswegen wollen die halt dann sehr genau in verschiedene Richtungen auch das Magnetfeld messen. Also die können auch verschiedene quasi Komponenten des Magnetfelds messen und ja, halt dann schauen, was da so abgeht magnetisch. Unter anderem auch die Zusammensetzung der Ozeane. Also das kann man ja auch messen, weil ich glaube, das heißt, du ruht in Podcast mit Holger erklärt, wie man übers Magnetfeld auf die Ozeane kommt, oder?
Oh ja, wahrscheinlich falsch, oder?
Ich weiß es nicht genau, aber ich glaube...
Nein, das ist cool. Das wusste ich auch nicht, wie davor, bevor ich es recherchiert habe, wie genau das funktioniert. Aber muss euch vorstellen, die kleinen Monde bewegen sich durch das Magnetfeld des Jupiters und verursachen Störungen in dem Magnetfeld, weil in dem Mond irgendetwas, oder hat man dann zurückgeschlossen drauf, in dem Mond drinnen irgendetwas sein muss, das diesem Magnetfeld quasi entgegenwirkt, irgendetwas Leitfähiges. Ja? Und das ist das Salzwasser unter dem Eis. Und dieses Salzwasser, muss ich mir vorstellen, ein kleiner, sich drehender Mond oder Salzwasser, eine Salzwasserkugel mehr oder weniger, Salzwasserschicht in dem Magnetfeld, in dem größeren Magnetfeld, ja, die durch das sich Bewegen des Wassers ein Magnetfeld in die Gegenrichtung quasi induziert. Wie cool ist das, bitte?
Das ist sehr cool. Und das Quanteninferenzmagnetometer wird das messen und dann halt schauen, was da abgeht unterm Eis.
Und vor allem können sie dann nicht nur irgendwie so, wie es Galileo gemacht hat, so sagen, ha, da ist irgendwas, da muss sich ein salziger Wasserozean unter dem Eis befinden, weil sonst könnte da jetzt diese Induktion nicht stattfinden, sondern die werden halt auch genau die Schichtung und die verschiedene Zusammensetzung in verschiedenen Tiefen und so weiter bestimmen können, ne, mit dieser verrückten Genauigkeit, die dieses Instrument hat.
Ja, und alles nur wegen Österreich. Ja. Naja, das ist, kann man auch mal sagen, wenn das, die haben das sogar patentiert, die Arbeitsgruppe da in der Graz, also das dürfte schon ein gutes Teil sein. Ja, es gibt noch mehr Fragen, und zwar hat FS aus unserer Telegram-Gruppe eine Frage, und zwar bezieht sich die Frage auf das, was Evi schon erzählt hat. Wenn die ganze Sache vorbei ist mit der Juice-Mission, dann sollen sie oder wollen sie Juice auf Ganymed entsorgen. Also die wird dann da zum Absturz gebracht auf Ganymed, und die Frage ist, warum machen die das? Weil wir reden die ganze Zeit über Ozeane und mögliche lebensfreundliche Bedingungen. Warum schmeißen wir eine Raumsonde dann dahin, wo vielleicht Leben existiert? Ist das nicht blöd? Das war die Frage von FS.
Zum Kontaminationsrisiko meinst
du? Genau.
Ja. Also es ist ja so, dass man ja davon ausgeht, also ich habe ja vorhin ja auch schon erwähnt, dass man ja hofft, diese Plumes auch auf Europa zu erwischen. Das heißt, da wäre ja dann rein theoretisch auch so ein bisschen die Möglichkeit, dass man halt da dann auch quasi dann kontaminiert wird und das dann auf Ganymed bringen könnte. Wobei
keine Scheibenwische oder sowas.
Genau, Lanzenwäsche.
Wobei das eben jetzt etwas ist, also dadurch, dass man eben davon ausgeht, dass ja eben auf Ganymed auf der Oberfläche selber ja diese dicke Eisschicht ist, also die ist ja, man nimmt ja an, dass das ja einige 100 Kilometer dick ist, dass da dann auch keine, also dass da erstens nichts ist und dass da eben quasi auch keine Kontamination erfolgen kann. Also das ist quasi so ein kalkuliertes Risiko, das man eingeht, beziehungsweise dass man das vernachlässigbar ist.
Ja, also
ich weiß jetzt nicht, ob ich das befriedigend beantworten kann, aber.
Die ESA hat sich tatsächlich auch auf ihrer FAQ-Seite Gedanken drüber gemacht. Also ist da, die kann ich generell empfehlen. Also wer mehr wissen will über Juice-Mission, die haben eine schöne FAQ-Seite zu der Mission, und da haben sie auch gesagt, ja, also sie gehen nicht davon aus, dass auf Ganymed irgendwas ist, was man quasi hier kontaminieren könnte. Und sollten sie was finden, ja, dann schmeißen sie eh nichts drauf. Also dann lassen sie es eh bleiben, dann tun sie die Sonde woanders hin, keine Ahnung. Aber wie gesagt, es gibt ja tatsächlich bei den Raumfahrtagenturen diese Planetary Protection Officers, was ein sehr cooler Jobtitel ist, die sich genau mit diesen Fragen beschäftigen, also sowohl in die eine als auch in die andere Richtung, also auch wenn du jetzt irgendwie Zeug von woanders mitbringst, von Asteroiden zum Beispiel Material mitbringst, da geht es nicht unbedingt um irgendwelche Science-Fiction-außerirdischen Keime, an denen wir alle sterben werden, sondern man möchte sie untersuchen und muss halt schauen, dass es möglichst nicht kontaminiert wird, und die müssen halt vorher einschätzen, müssen wir die Raumsonde sterilisieren, wie stark müssen wir alles sterilisieren, wie müssen wir aufpassen und so. Und von den Himmelskörpern, die da jetzt relevant sind, ist halt Europa tatsächlich einer, der gilt als lebensfreundlich. Und wenn man da hinfliegen wollte, dann muss man sich sehr genau Gedanken machen, wie und was und wo und mit Sterilisierung, dass man eben da nichts kontaminiert. Aber Ganymed gilt halt nicht als ein Himmelskörper, wo man da besonders aufpassen muss. Wie gesagt, wenn sich an der Einschätzung was ändern sollte, sagt die ESA, dann lassen sie es eh. Ich weiß, ich muss ihn dann hinschmeißen, aber irgendwo. Irgendwas wird sie schon finden, wo sie ihn hinschmeißen können.
Ich finde auch den offiziellen Namen davon irgendwie lustig. Das heißt ja Deorbit.
Ja.
Also er wird entumlaufbahn.
Ja, so wie defenestriert.
Ja, genau. Raus mit den Schrauben, die übrig geblieben sind.
Ja, Norbert hat auch eine Frage, und zwar zur Flugbahn, weil die Raumsonde ja so viel an der Venus, an der Erde vorbeifliegt, und möchte gern wissen, wenn die da schon vorbeifliegt, schaut man sich dann auch das an? Also will man auch an der Venus was Wissenschaftliches lernen, wenn man da schon dran vorbeifliegt, oder fliegt bald nur dran vorbei? Also wird die Flugroute auch zur Venusbeobachtung genutzt?
Naja, ich glaube direkt nicht. Also man muss generell, finde ich es ja auch beachtenswert, eben dadurch, dass ja Juice zur Venus fliegt, ja, und dann ja raus, muss es ja auch gegenüber Temperaturen, ich glaube, von minus 200 bis plus 200 Grad abgeschirmt werden. Also es geht ja auch, und die ganzen Instrumente, die Geräte haben es eigentlich am liebsten so bei angenehmen 20 Grad. Das heißt, man muss ja da auch das ganze Ding irgendwie schützen und vor der Strahlung und vor dem Ganzen. Das heißt, tatsächlich ist es, glaube ich, bei der Venus auch zu heiß, dass man da jetzt wirklich diese ganzen Instrumente da zum Laufen bringt. Ich glaube, es sind da nur so, einige Untersuchungen sind schon geplant. Generell ist es so, dass Juice ja schon in ein paar Wochen die ersten Untersuchungen machen wird, beziehungsweise die ersten Testläufe oder sowas machen wird, weil ich habe ja auch mit einer gesprochen, die eben diese ganzen Simulationen schon gemacht hat und da einige Studien gemacht hat, und die brennt jetzt schon darauf, weil die kriegt in ein paar Wochen schon die ersten Daten, wo sie ihre Simulationen und Berechnungen kontrollieren kann. Das heißt, es wird laufend, werden schon Sachen passieren, Untersuchungen eben gelaufen, und da, glaube ich, bei der Venus wird ein bisschen was gemacht, aber nicht allzu viel, aber natürlich möchte man eben dadurch, dass man auch so lange unterwegs ist, da das Beste natürlich auch rausholen, und wird da schon immer wieder eben auch die Instrumente kalibrieren, einsetzen, ob alles passt. Und ja, also da werden schon Sachen immer wieder passieren, aber natürlich der Hauptfokus ist da jetzt nicht darauf gesetzt.
Man kann zumindest überprüfen, ob die Venus noch da ist.
Ja, das auf jeden Fall, ja.
Und ob die Masse noch hat, die sie haben soll. Ist ja auch eine, muss man ab und zu nachschauen, wer weiß. Nicht da irgendwie den großen Luftballon hingehängt haben in der Zwischenzeit. So, genau. Und eine letzte Frage, die sich vermutlich sehr schnell beantworten lässt, von Vanessa, auch aus der Telegram-Gruppe. Was erhofft man sich zu finden? Und ich glaube, das haben wir schon gesagt.
Ja, ich hoffe, dass ich das zufriedenstellend beantwortet habe. Also wie gesagt, einerseits sind natürlich sehr viele wissenschaftliche Untersuchungen da, um eben auch jetzt diese lebensfreundlichen Bedingungen zu finden. Also das ist, glaube ich, so der Hauptfokus, neben diesen ganzen anderen Fragen, wie eben das Magnetfeld, aber auch beim Jupiter genauso das Magnetfeld zu untersuchen, hier einfach diese ganzen Prozesse zu verstehen, die Entstehungsgeschichte zu verstehen, besser zu verstehen. Aber dann natürlich eben auch, wie ich schon gesagt habe, aufgrund dieser Ozeane, die man eben unter den Eismonden vermutet, da eben zu sehen, ob es da eine habitable Umgebung gibt oder nicht.
Genau, also die kurze Antwort wäre: Wir wollen, was erhofft man sich zu finden? Mehr, als wir bisher gewusst haben. Das kann man in der Wissenschaft immer sagen.
Kann man es auch nennen.
Ja, das waren die Fragen zu Juice. Waren natürlich noch mehr Fragen da, aber wir können jetzt nicht in 2 Stunden lang nur Fragen beantworten. Aber schickt uns eure Fragen, wenn ihr dann welche habt, zu Juice oder zu anderen Themen, an fragen@dasuniversum.at, und dann landen sie im Fragenordner, und dort liegen sie. Und werden von uns immer wieder mal angeschaut und, wenn sie denn passen, auch entsprechend herausgeholt und dann auch beantwortet. Und wie gesagt, ihr könnt auch in die Telegram-Gruppe gehen, und dort könnt ihr auch Fragen stellen. Und wenn irgendjemand von uns die Frage spontan kennt und die Antwort findet, dann wird sie da auch spontan und schnell beantwortet. Wenn ihr sie ausführlich im Podcast beantwortet haben wollt, dann ja, müsst ihr euer Glück mit unserem E-Mail-Postfach versuchen. Das waren die Fragen, und jetzt kämen die Science Frames, aber die gibt's heute nicht, weil wir ja ausführlich mit Eva über Science gesprochen haben, und Fiction zu Juice lassen wir aus. Es gibt einen halbwegs langweiligen Film über Jupiter-Monde, diese Europa-Mission heißt der, glaube ich. Ich weiß nicht, ob den wer kennt, zufällig, den Film, Science-Fiction-Film.
Sagt mir gar nichts.
Probier gerade raus, wer heißt. Den kann ich nochmal irgendwie zur Europa Report heißt, Entschuldigung.
Okay.
Ist der habe ich einmal gesehen, Europa Report, Science Fiction Film aus dem Jahr 2013. Ist
aber so, der hat doch sowas Verschwörungstheoretisches
an, oder? Nein, nein, gar nicht.
Da verwechsle ich den.
Ja, du verwechselst den, glaube ich. Das ist so Found Footage gemacht, so ein bisschen. Also es geht irgendwie um irgendwie eine bewandte Mission zu Europa, Europa One. Und da landen die mit einem U-Boot, fahren sie durch die Gegend, und irgendwie, man kriegt halt irgendwie in dem Film quasi die letzten Aufzeichnungen, die noch gesendet worden sind, zu sehen. Und es ist irgendwie, ja, es passiert nicht wirklich viel in dem Film. Also es ist jetzt eher so ein bisschen so ein Low-Budget-Independent-Ding. Ich tue einen Link in die Shownotes, wer ihn anschauen will. Ich fand ihn jetzt nicht so beeindruckend, und meines Wissens nach gibt es sonst, abgesehen von den schon erwähnten Odyssey 2010 und 2061, den zweiten und den dritten Teil, wenig Science-Fiction oder sehr populäre Science-Fiction-Filme zu den Jupitermonden. Beziehungsweise gibt es wahrscheinlich jede Menge Science-Fiction-Literatur geben zu den Jupitermonden, aber die kann uns gern die Hörerschaft nennen, wenn sie will. Wie gesagt, wir haben ja die Science-Frames ausgelassen bis zur nächsten Folge und kommen damit direkt zu den Ankündigungen, Veranstaltungen, Möglichkeiten, uns zu sehen und so weiter. Und ich frage Evi, was hat Evi zu verkünden?
Natürlich im Cosmic Latte Podcast habe ich noch detaillierter über Juice gesprochen. Der erscheint am 27. April. Also wer hier nochmal reinhören möchte, da gibt es dann eben auch Mitschnitte von den Interviews, die ich dort geführt habe mit den Expertinnen. Der kann da gerne nochmal reinhören. Und dann bin ich noch im Science Busters Podcast zu hören. Am 15.05. erscheint der. Da werde ich auch einerseits über meinen Werdegang sprechen und eben auch über die Juice-Mission.
Gut, dann werde ich das zur langen Liste von Podcasts, die wir schon erwähnt haben, hinzufügen. Also es gibt eben hier Cosmic Latte Podcast, Science Busters Podcast, Frint mit Ruth und Holger und ich habe, glaube ich, eine Sternengeschichte gemacht zu Ganymed. Das werden wir alles, da können wir eine ganze Podcast-Playlist machen zu Jupiter und Juice-Themen, da könnt ihr das alles nochmal hören.
Playliste, da fällt mir noch ein, es gibt von der ESA eine Juice-Playlist auf Spotify. Also wer Lust hat, sich da auch musikalisch ein bisschen inspirieren zu lassen zu Juice und den Jupitermonden, kann da gerne reinhören. Ich habe es mir vorhin
angehört. Coole Lieder, kann man nicht vorstellen, dass das coole Lieder sind.
Ich habe nur so ein bisschen reingehört, es ist sehr divers, also es gibt ein Lied von Earth, Wind and Fire, das ist Jupiter zum Beispiel, das kannte ich nicht, aber das sind auch modernere Lieder sind da auch dabei.
Aber sie haben Go von Public Service Broadcasting, das mag ich.
Ah, du hast schon reingeschaut, genau, aber es ist auch I Got the Juice von Janelle Monáe und Pharrell Williams ist auch drinnen, also sehr bunt gemischt, ja.
Kate
Cold
Bush.
As Ice von Foreigner ist auch dabei.
Sowas muss man heutzutage anscheinend auch haben, wenn man Wissenschaftskommunikation macht.
Ja, ich habe auch eine Spotify-Playlist über Astronomielieder, also überall, wo astronomische Themen oder Stichwörter vorkommen.
Keine Spotify-Playlist.
Das sind ungefähr 70 Milliarden Lieder, oder? Weil der Weltraum kommt da überall vor.
Überall nicht, aber es ist sehr David Bowie-lastig, ist mir irgendwann einmal aufgefallen.
Aber es ist schon schön, ein bisschen lustig ist schon, es gibt hier ein Lied, das heißt von OMD, Very Close to Far Away, von den Carpenters haben sie It's Going to Take Some Time. Ein Lied heißt 8 Years, dann von Spandau Ballett, Round and Round. Also ich sehe, ja, es ist, eigentlich lustig, ja. Wenn man es jetzt so genau anschaut, hat sich doch wer Gedanken gemacht drüber, ja. Ja, ist eine gute. Ah, und es gibt ein Lied namens Callisto. Oder eine Band namens Callisto, eins von beiden, ich weiß es nicht. Aber viele Lieder sind da drin.
Gibt es Lieder über Faultiere?
Weiß ich noch nicht, müssen wir schauen, ob hundertprozentig gibt es Lieder über Faultiere. Aber.
Wenn nicht, dann machen wir eins, oder?
Sailing the Seas of Ganymede von Joe Satriani.
Uiuiui. Ui, ui.
Oceans of Darkness. Ja, mal schauen. Müssen wir es da mal durchhören. Long das Distance klingt, Love. Klingt
sehr ist interessant, auch gut.
Ja. Ja, also das ist, wir werden die Podcast-Playlist, war ich nicht bei Spotify, aber die ESA-Playlist bei Spotify verlinke ich auch gerne. Und ich bin schon fertig mit Ankündigungen.
Beziehungsweise ich hätte noch einen TV-Tipp. Ich weiß nicht, soll ich den noch bringen?
Ja, bitte, bitte. Wir verkünden alles an, was angekündigt werden kann.
Wir verkünden.
Es passt zum Thema jetzt auch, sprich im Weltraummissionen. Und zwar gibt's auf Arte gerade in der Mediathek eine Sendung von Reh, Wettlauf zum Mond. Und da berichten sie eben über Artemis, aber sehr ESA-lastig. Also wirklich sehr, sehr interessant, kann man sich auch ansehen.
Dann tun wir das doch. Ruth, wo bist du zu sehen?
Ich bin nächste Woche, wenn ihr im Raum Wien unterwegs seid und kleine Kinder habt.
Das klingt gleich. Das macht einen großen Bogen.
Gott, macht einen Bogen um mich. Nein, nicht mit dem Planetarium, sondern mit Pezi im Urania Puppentheater unterwegs.
Ich muss vielleicht sagen, falls jemand aus Deutschland zufällig da sein sollte, das ist quasi der Kompagnon vom Kasperl.
Ja, wissen die, was der Kasperl ist?
Ja, den Kasperl gibt's in Deutschland auch, aber den Pezi glaube ich nicht.
Also es ist ein kleiner Bär.
Ist es ein Bär?
Pezi? Pezi Bär, der kleine Wicht? Ja, natürlich.
Solange ist das schwer, okay.
Pezi ist ein Bär. Vater Petz.
Tatsächlich, Familie Petz, genau, sind ja eine Bärenfamilie.
Ist eine Bärenfamilie.
Es gab sie mal als Betthupferl früher noch mit dem Großvater, der Vater, die Mutter.
Nein, das ist ja super. Petzi ist super und wir sind, Petzi hat sich die Science Busters als Experten eingeladen, weil er dem Kasperl ein Picknick auf dem Mars zum Geburtstag schenken möchte. Und jetzt müssen wir dem Petzi schonend beibringen, dass das wahrscheinlich nicht so eine gute Idee ist.
Genau. Ja, dann
und wie wir das machen, könnt ihr euch in der Urania anschauen. Und da wird von Mittwoch bis Sonntag wird das stattfinden. Und 3. ich habe die bis Ehre. 7. Mai. Genau, 3. bis 7. Mai, genau. Und ich habe die Ehre, den Samstag zu bespielen, weil da der Helmut, der Chef PC-Experte, keine Zeit hat. Das heißt, ich bin das Ersatzprogramm vom Helmut.
Ich bin sehr gespannt, was du beim nächsten Mal zu erzählen hast vom Zusammentreffen mit dem PC. Ich bin da ja nicht dabei bei dieser Show, aber ich bin gespannt, was ihr erzählt von
Stimmt, dem in der nächsten Folge wird das schon vorbei sein und vorbei gewesen. Da werde ich es sogar auch schon, also es wird für euch und für mich vorbei gewesen sein.
Willst du, machst du nur PC-Action oder andere Sachen auch noch?
Und habe ich noch eine Action? Ich kann schon ein bisschen noch eine Woche weiter vorausschauend berichten, wenn ihr Mannheimer und Mannheimerinnen, Heidelberger, Heidelbergerinnen und was ist da sonst noch so in der Umgebung?
Vielleicht in der Nähe von Darmstadt.
Dort ist Darmstadt?
Darmstadt ist in der Ecke, ja. Das ist Darmstadt, Heidelberg, Mannheim, das ist da. Ich habe da in Heidelberg gewohnt und wenn ich da irgendwo mit dem Zug irgendwo hingefahren bin, bin ich oft in Darmstadt umgestiegen. Also Heidelberg und Mannheim, da kannst du im Prinzip zu Fuß hingehen. Darmstadt ist noch ein Stückchen weiter nördlich von Mannheim.
Alles klar, dort werde ich eine Woche verbringen, sogar 10 Tage insgesamt, mit dem Planetarium bei der BUGA, Bundesgartenschau 2023.
Ja. Müssen wir für die Österreicher erklären, das ist in Österreich, klingt Bundesgartenschau doch nichts, in Deutschland ist die Bundesgartenschau ein relativ großes Ding, also da bin ich gespannt, wie es da gefällt.
Und die sind auch, die machen dann nicht nur irgendwie Blumengestecke, sondern ganz coole Sachen und das Thema ist halt irgendwie so auch Klima und Nachhaltigkeit und unsere Erde, bla, wie besonders sie ist und so und da darf ich mit dem Planetarium euch bespielen und es gibt jede Menge Veranstaltungen, also kommt vorbei, ich glaube es gibt auch noch Karten, also es sind viele Sachen, man muss sich anmelden.
Muss man da BUGA-Eintritt zahlen oder kann man auch quasi direkt für dich?
Wie? Mich bezahlen? Ja, man kann mir einen 5-Euro-Schein in die Hand drücken, das wie das manchmal Leute machen. Ja?
Nein, aber du musst ja, wenn du die BUGA besuchen willst, musst du ja Eintritt zahlen.
Ja.
Und ist dann, wenn ich mir eine Eintrittskarte für die BUGA gekauft habe, ist da das Planetarium schon inkludiert oder muss ich nochmal extra eine Eintrittskarte für dich kaufen?
Ich habe keine Ahnung.
Okay, gut.
Dann. Aber man muss sich auf jeden Fall online schon irgendwie anmelden, glaube ich, ja. Also. Aber die haben so eine super tolle Webseite, wo alles draufsteht. Mit interaktiven Veranstaltungskalender, sucht irgendwie nach Astronomin. Dann findet ihr mich. Die Wochenend. Veranstaltungen heißen interaktive Weltraumreise. Und dann gibt es noch eine Abendveranstaltung.
Ja, Beruf Astronomin gibt es auch noch.
Jo, genau. Also am 19. am Abend gibt es die faszinierende Reise durchs Universum. Und dann gibt es noch die Nachmittagsveranstaltungen über den Beruf Astronomin. Der ist aber eher jetzt nicht so an Erwachsene gerichtet, obwohl kommt vorbei. Warum nicht? Stellt mir Fragen zum Beruf Astronomin. Und dann gibt's eben noch die Schulworkshops am Vormittag. Aber ich glaube, die sind jetzt schon fast alle ausgebucht. Aber erkundigt euch, wenn ihr eine Schule seid oder eine Schulklasse habt, dann gibt's Schulworkshops auch. Und das Ganze wird ja, wenn ihr jetzt irgendwie da keinen Platz mehr bekommt, im Juli nochmal stattfinden. Ich bin im Juli auch nochmal 10 Tage in Mannheim.
So, und für die Leute, die jetzt wirklich ein Ticket kaufen wollen, ich meine, ihr werdet es eh selbst rausfinden, aber damit ihr nicht abgeschreckt seid, man kann sich hier Tickets kaufen, aber die Tickets kosten nichts. Also man muss sich quasi anmelden und wahrscheinlich muss man dann das Ticket für die BUGA kaufen, aber wenn ich jetzt mich hier anmelden wollen würde für eine Show, dann kann ich hier sagen, um 11 Uhr kriege ich noch 2 Karten und wenn ich sie kaufen will.
Um 11 Uhr habe ich eine Vorstellung?
Ja. Mehrere.
Was?
Da ist ganz
früh.
Da ist ganz viel um 11.
Ja, die Schulen sind. Ah nein, an dem Feiertag. Am 18. ist ja ein Feiertag. Da fangen wir schon um 11 an.
Tja, Ja, siehst du?
Genau. Ja, sonst erst um 2.
Gut, also du bist beim PC und bei der Bundesgartenschau.
So ist es.
Ich werde mit den Science Busters unterwegs sein, am 9. Mai im Stadtsaal in Wien und unter Umständen am 28. April, also diese Woche noch in Dornbirn. Wenn ihr nach Dornbirn kommen wollt, in Vorarlberg, ja, checkt vorher nochmal die Homepage des Spielboden in Dornbirn, ob wir wirklich da sind oder nicht, weil ja aus diversen problematischen Terminkollisionen noch nicht ganz klar ist, ob wir tatsächlich am 28. April in Dornbirn sein werden oder nicht. Wir hoffen alle, dass wir da sein werden, aber es besteht eine Möglichkeit, dass wir nicht da sein werden, also checkt das vorher nochmal, okay? Ansonsten bin ich dann im Mai auch nochmal allein unterwegs und zwar am 11. Mai in Murau, da ist irgendwas in Murau, ich weiß gerade nicht, was es ist, und irgendwas mit Holz. Ich bin in Murau und irgendwas mit Holz, aber ist fast so gut wie die Bundesgartenschau. Das Energiecamp der Holzwelt Murau. Da bin ich. Beim Energiecamp der Holzwelt Murau. Und da passieren auch
die... Und du erzählst ihnen, wie viel Astronomie in einem Holzscheit steckt?
Nein, ich hack einfach Holz. einen Tag lang. Nein, das ist halt, geht's, ich glaube, das ist so eine Konferenz, da ist viel Wissenschaft unterwegs, so Workshops und so weiter. Die Rolle von Energiespeichern in zukünftigen Energiesysteme, Sektoren, Kopplungen, Energiespeicher, Talkrunde, Speichern, Energienetze der Zukunft. Also es ist eher sowas wirklich so für Leute, die halt so technisch interessiert sind. Aber all solche Konferenzen brauchen auch immer Leute, die zwischendurch irgendwie Quatsch reden. Deswegen gibt es von mir einen Vortrag zum Thema Energiespeichern mit Bier. Und so wie beim Titel des Vortrags, den wir in Loben gehalten haben, habe ich mir auch den nicht selbst ausgesucht, sondern es geht Energiespeichern, weil das der Titel der Konferenz ist, und Bier, weil Murauer Bier das Energiecamp in Murau sponsert. Und jetzt erzähle ich halt was über Energiespeichern und Bier und Astronomie, aber da findet sich schon was. Schaut euch das Programm an, wenn es euch gefällt. Kommt hin, wenn es euch gefällt, und bleibt zu Hause, wenn es euch nicht gefällt. Am nächsten Tag bin ich schon ein bisschen weiter im Westen, nämlich in Vorarlberg. Da bin ich alleine dort, wo wir letztes Jahr gemeinsam waren, ruht nämlich am Kultursteg Wallgau. Dem Ort, wo die Welturaufführung der Universumsbühnenshow stattgefunden hat. Und diesmal bin ich dort alleine, weil du ja offensichtlich in Mannheim auf der Buga bist. Mhm. Und werde dort ja auch was erzählen. Ich weiß gerade nicht, was ich da erzähle. Irgendwas über Nachhaltigkeit und Astronomie und Klima und so Zeugs. Infos in den Shownotes, also wenn ihr in der Steiermark oder in Vorarlberg seid, dann kommt gern vorbei. Und wie gesagt, Science Busters Shows, schaut auf die Homepage oder in die Shownotes, da findet ihr da alle Termine. Und ansonsten habe ich bis zur nächsten Aufzeichnung auch nichts mehr zu vermelden, glaube ich. Außer, dass wir uns noch bedanken müssen, das müssen wir noch vermelden, den Dank an die Leute, die uns unterstützen.
Ja, weil ihr wisst, nur ihr unterstützt uns wirklich. Also, ihr könnt es auf ganz andere, ganz nicht finanzielle, profane Art und Weise natürlich unterstützen, indem ihr uns einfach zuhört. Das finden wir schon gut genug. Fühlt euch nicht gedrängt. Aber wenn ihr das Bedürfnis habt, eure Wertschätzung für unsere Arbeit hier auch finanziell Ausdruck zu verleihen, dann könnt ihr das gerne tun, und zwar mit einer ganz einfachen PayPal-Spende. Das haben seit dem letzten Mal auch wieder einige Leute gemacht. Wir bedanken uns ganz herzlich bei Anton, bei Joachim, bei Jochen. Danke Silke, Johannes, Thorsten, Christiane, Matthias. Danke Stefan, danke Roland. Danke Matthias, danke René. René, herzlichen Dank.
Dankeschön.
René hat uns Pi mal die Folgen des Universums gespendet. Du bist der Beste, René. Danke Tilman und danke Georg. Auch keine zu vernachlässigende Spende.
Alle nicht zu vernachlässigen, aber
alle danke. Nicht zu vernachlässigen, natürlich.
Ja, da muss ich sagen, ja. Wegen der Steuer, weil sonst, wenn dabei zuhört, wie herauskommt, wir vernachlässigen Einnahmen, dann kommt gleich das Finanzamt. Uiuiui.
Wir vernachlässigen nichts und niemanden und vor allem nicht eure Spenden. Ganz herzlichen Dank. Und dann gibt's auch noch die Möglichkeit, ein Spenden-Abo abzuschließen. Da wird zwar natürlich einiges auch an Gebühren abgezogen, schon klar, aber dafür haben wir quasi eine Art Planungssicherheit und Regelmäßigkeit dadurch auch, was ja auch nicht schlecht ist. Über Steady und über Patreon kann man das machen. Und das haben auch einige Leute gemacht seit dem letzten Mal, nämlich Andreas, ganz herzlichen Dank, Dirk, Daniel, Hanna und Stefan und Teffi.
Ganz vielen Dank. Und weil es schon wieder mal ein paar Mal gefragt wurde, Leute fragen oft, ob wir auch ein Konto haben, auf das man Geld überweisen kann. Das haben wir leider nicht. Wir haben keine Firma und kein Geschäftskonto, auf den solche Überweisungen stattfinden können. Das heißt, die genannten Möglichkeiten, PayPal, Steady und Patreon, sind aktuell die einzigen, wie man unsere Unterstützung zukommen lassen kann, wenn man das gerne möchte. Es ist natürlich, wie gesagt, sind mit Gebühren verbunden, finden wir nicht so tragisch wie andere Podcasts. Also wir haben kein Problem damit, wenn ihr uns was bei Steady spendet. Klar, da gehen Gebühren weg, aber es ist bürokratisch sehr viel einfacher, weil ich krieg von Steady eine Abrechnung und muss nicht alle Spenden einzeln verbuchen. Also macht euch keine Sorgen, wenn das eure Sorgen gewesen sein sollten. Und ja, vielleicht ändert sich irgendwann mal auch die Situation und wir haben ein Konto, das wir euch anbieten können für solche Sachen. Und bis dahin, wie gesagt, wir freuen uns über alles, was kommt, über egal auf welchem Weg. Wir freuen uns auch natürlich über Unterstützung, die nicht finanziell stattfindet. Also ihr könnt uns auch einfach so gerne sagen, dass ihr das gut findet. Ihr könnt uns das schreiben. hello@dasuniversum.at wäre die Adresse dafür. Ihr könnt auch, und auch das hilft so bei Spotify und Apple Podcasts und wie sie alle heißen, den Podcast abonnieren. Könnt ihn dort auch hören, ohne ihn zu abonnieren. Aber wenn ihr ihn abonniert, dann glaubt der Algorithmus, dass wir super sind, womit er recht hat, und dann wird das Ganze öfter angezeigt den anderen Leuten, und dann hören es noch mehr Leute. Ihr könnt auch Kommentare abgeben und Bewertungen. Also in der algorithmendominierten Welt ist auch sowas nicht zu verachten. Darüber freuen wir uns. Und ja, das, was wir immer am Ende sagen, am meisten freuen wir uns, wenn ihr euch das anhört, weil genau dafür machen wir es ja, damit sich Leute das anhören, was wir sagen. Und wir freuen uns, dass ihr euch diese Folge angehört habt und freuen uns, wenn ihr auch die nächste Folge nochmal anhört, die in 2 Wochen veröffentlicht werden wird. Und bis dahin verabschieden wir uns und sagen Tschüss.
Tschüss.
Tschüss.